Malik, darf ich, bevor wir anfangen, eine Frage stellen?
Gern.
Hast du den Zufallspodcast auch gehört?
Nein,
Okay,
tatsächlich
hast du
nicht.
einen selber einen Podcast zum Vorstellen mitgebracht? Nein.
Einen
Okay, ich
meiner
wollte
oder
nur
einen
fragen.
fremden?
Einen Fremden. Nein,
So
gut.
weit habe ich
Hätte
ihn
ja
nicht
nur,
gebrieft.
Ich weiß zwar
nee, nee,
nicht,
hätte
ich
ja
habe
dein,
kein
deshalb
Briefing.
wollte ich ja,
Okay,
genau,
du hast
deshalb
kein
wollte ich ja
Briefing,
vorher
also
fragen,
ich bin
mich das
schnell.
gleich mache.
Es gibt genug
Nee,
Podcasts, die
nee.
ich geil finde, daher.
Okay, dann frage ich dich gleich. Nur, ich wollte dich nicht in die, also dann dich fragen und dann sagst du, nee, ich hab nicht und dann denken alle, wir wären bekloppt, deshalb wollte ich das vorher fragen.
Okay, magst du mir die Tradition dazu erklären?
Ach so, wir hören immer einen Zufallspodcast, den wir zufällig bei Feed rausgesucht haben, wirklich nach Zufallsmechanismus. Den hören wir dann besprechen, den in der aktuellen Folge, um dann
Okay.
einen neuen auszusuchen. Ja,
Ah.
genau, hätte sein können, dass du ihn auch
Bisher war das
genannt
eher
hast.
so semi-cool.
Heute besonders semi, aber
Einen
da kommen
Podcast
wir noch
vorstellen. Ich
dazu.
frage dich einfach, möchtest du einen Podcast vorstellen? Wenn ja, warum? Und dann erklärst du, warum du mir jetzt unseren Hörerinnen und Hörern einen vorstellen willst.
Weiß ich einen.
Ja.
Perfekt.
Ich habe übrigens keinen Podcast zum Vorstellen, nur damit ihr schon mal Bescheid wisst, weil ich dachte, wir haben halt so viele Themen.
Ich
Ja.
auch nicht.
Ja, gut.
Ich auch nicht.
Okay. Da müssen wir
So
lange
viel,
mit
ja.
Malik reden,
Wir
weil das
kriegen das
kriegen wir
schon
hin.
hin irgendwie. Soll ich einfach mal anfangen?
Ja.
Ja.
Audiophil, der HörerInnen-Podcast. Hören, verstehen, verzweifeln.
Herzlich willkommen bei Audiophil, dem Beauty-Info- und Service-Podcast. Die Friseure haben zu, ihr wisst nicht, wie ihr euch die Haare schneiden sollt. Hier in diesem Podcast bekommt ihr die fünf besten Tipps für eine coole Lockdown-Frisur. Ich dachte, ich mache mal ein bisschen am Anfang ein bisschen falschen Teaser, damit die Leute dranbleiben.
Meinst du, die bleiben nicht wegen uns einfach dran?
Das kann
das ist
auch
aber sehr
sein.
Pessimistisch.
Oh, das war
Kann
hart,
jemand von
ne?
euch Haare schneiden? Nein, okay.
Nee. Ich müsste
Schön, dass ihr
auch.
da seid.
Ja, ne?
Ja,
Hallo.
gleichfalls.
Lange nicht gesehen und gehört.
Habt ihr gehört, wir haben eine neue Stimme. Liebe Hörerinnen und Hörer, es hat jemand Viertes geantwortet. Und der Vierte ist Malik. Stell dich mal vor, wer du bist.
Hallo, ich bin Malik.
Was machst du so?
Ja, was mache ich so? Ich mache ganz viele Dinge, einige Podcasts, Design, mehr so beruflich, Musikband-Sachen, ab und zu Elektroflugzeuge fliegen. Das war jetzt 2020 so ein großes Thema. Viel Elektromobilität. Ich glaube, das ist schon mal so der grobe Überblick.
In den Flugzeugen sitzt du dann auch drin oder sind das Modellflugzeuge?
Nee, wir haben letztes Jahr im Sommer einen Elektro-Weltrekordflug, so heißt auch die URL, gemacht von den Alpen bis an die Nordsee mit einem Elektroflugzeug. Ich bin eine Etappe mitgeflogen, ich bin kein Pilot, sondern ich war Teil des Teams von 7 Menschen, die das gemacht haben. Und natürlich habe ich mir das nicht nehmen lassen, da mich auch mal reinzusetzen, aber sonst war ich Bodencrew, Orga, Pressekontakt, Social Media und so weiter.
Krass,
Film.
cool.
Ach ja, Filmproduktion habe ich auch noch mit Tom zusammen. Ich meine, ich
Habt
mache
ihr
so ein paar Sachen.
den Weltrekord geknackt? Also habt ihr jetzt den Weltrekord?
Wir haben 5 geholt. Ja, wir wollten 7 machen, aber wir hatten keine Zeit für 2 von denen.
Aber welche zwei
Deswegen
sind es nicht
sind
geworden? Was sollten die zwei werden? Die mache
es.
ich jetzt.
Höchster elektrischer Flug. Das war nämlich einfach, warte, höchster und noch sowas in der Art. Ich weiß gar nicht auswendig. Weil, wir sind, wie gesagt, von den Alpen nach Norderney geflogen. Würde ich euch, ja, können wir für die Shownotes elektro-weltrekordflug.de oder sowas. Nee, ich tippe euch das mal rein. Da sieht man nämlich einen Film, den wir auch produziert haben. .eu war es, genau. Und da seht ihr die Strecke und das spielt halt auch eine Rolle, weil wir hatten permanent Gegenwind. Also die Piloten, ne, die beiden, Marco und Morell, die hatten permanent Gegenwind. Das heißt, du kannst auf der letzten Etappe, bevor du in Norderney sozusagen einfliegst, kannst du halt dir überlegen, okay, wir können jetzt einfach mal gerade auf 3000 Fuß steigen, also 1000 Meter steigen und haben dann quasi den Weltrekord, weil es gibt halt noch keine elektrischen, also wir machen den Weltrekord, ne? Es gibt halt sonst keine elektrischen Flugzeuge, die das bisher hätten machen können. Und dann kommen wir halt vielleicht sehr knapp nur auf Norderney an und sind überm Wasser. Oder wir machen es nicht. Wir hätten auch eigentlich, und da sind natürlich unten warteten natürlich viele Leute und Presse und Fans und Spaß und so. Und dann hat man halt
Da
gesagt,
will man ja
okay,
ankommen.
der Pilot sagt halt, okay, nee, ich verbrauche jetzt nicht meine 20% Reserve nur für den Gag sozusagen, weil es auch nicht wichtig war. Es ging eigentlich um was anderes. Bei diesen Rekorden, das war mehr so ein Presseaufhänger für das Thema Elektromobilität, um das eigentlich mal weiter nach vorne zu bringen. Und auch zu sagen, guck mal, alle reden langsam mal endlich über Elektroautos, um mal vom Öl wegzukommen. Wir machen schon den nächsten Step. Hier geht's halt auch um die Fliegerei.
Ist das denn, inwieweit ist das denn beim Fliegen realistisch? Weil das, also gerade jetzt, ich meine, wenn man mit einer Person oder so fliegt, aber bei so einem normalen Flieger wird das doch, geht das?
Also nicht mit Batterien. Also, der Elektromotor geht viel besser, wie überall, als der Verbrenner, das auf jeden Fall. Aber
dann über Wasserstoff oder was dann?
E-Fuels wird wahrscheinlich der erste Schritt sein. Das heißt, Fuels, die du, das können so bestimmte Alkohole sein, die du herstellst, aber aus erneuerbarer Energie. Ne? Dann bist du zumindest CO2-neutral. Das, was du quasi verbrennst, ist das, was du auch vorher aus der Atmosphäre rausgezogen hast. Wasserstoff weiß ich nicht so genau, weil der Wirkungsgrad von Wasserstoff ist eigentlich eher schlecht. Und dann hast du natürlich dieses Transportproblem. Du musst den bei minus X Grad und 70 Bar und so, und hast eine riesen Druckkammer, und Flugzeug muss ja auch schwankungsresistent sein, und das muss ja ausbalanciert sein, auch wenn der Wasserstoff sich verbraucht. Der Vorteil von den Batterien ist halt, das Flugzeug bleibt immer gleich balanciert und immer gleich schwer. Der Nachteil bei irgend sowas, wo du Tanks für brauchst, ist halt, ja, und weißt du, so Kerosintanks ist im Prinzip nur ein sicherer Tank, aber sobald du halt mit hohen Drücken und niedrigen Temperaturen arbeiten musst, hast du halt noch sehr viel mehr Aufwand, und dafür kommt da nicht so richtig viel Energie raus. Also bei Schiffen oder so, für manche Sonderanwendungen, bei Trucks oder sowas, ist Wasserstoff vielleicht eine Nische. Für PKWs macht es keinen Sinn, und bei Fliegern, also E-Fuels, Hybridflugzeuge wird das erste sein, was wir sehen.
Ja. Spannend. Ja,
da gibt es auch diverse Podcasts. Ja, genau. Ich bin Teil von dem Team von Clean Electric. Das ist so der größte deutschsprachige Elektromobilitätspodcast. Den gibt's jetzt im 5. Jahr. Der war auch ein großer, also die Community, die da dran hängt, ist halt auch einfach Wahnsinn. Die war auch ein großer Teil von der Möglichmachung von diesem Elektro-Weltrekordflug. Also da war einfach, müsst ihr euch mal vorstellen, wir haben halt gesagt, hey, wir haben so eine verrückte Idee, wir haben so einen kleinen Flieger und wir würden gerne einmal quer über Deutschland fliegen. Aber es gibt keine Infrastruktur, also so keine. Es gibt keine Steckdose auf keinem Flugplatz, es gibt nichts. Und natürlich gibt es Starkstromstecker. Und dann ging es halt darum, kann jemand mal mit diesen Flugplätzen Kontakt aufnehmen in, was weiß ich, Münster, und mal gucken, ob die, also wir haben denen geschrieben, aber auch wenn die sagen, ja cool, kommt doch vorbei, gar kein Problem. Wir mussten halt wissen, können wir genau so laden, wie wir das brauchen und so, und kann mal jemand die Dose testen und so, und die benutzen ihre Starkstromdosen gar nicht für sowas. Und dann gibt's halt Leute von der Community, die sagen, ey, ich habe einen Tesla mit einem Umstecker auf irgendwas, ich fahre da mal vorbei und teste das. Ich rede mal mit den Leuten, ich male auf, wo man da am Landeplatz hinfahren muss, weil wir das war alles extrem unter Zeitdruck, also so richtig unter Zeitdruck. Denn, okay, ich erzähle es ganz kurz, zwei Sätze, wie das abgelaufen ist. Also man hat einen kleinen Flieger, der ist eigentlich, der kann nur eine Stunde fliegen. Das ist nämlich ein Schulflugzeug. Der ist nur dafür gedacht, Platzrunden um so einen Flugplatz drum zu fliegen, ne, für Flugschüler und für Schülerinnen. Mhm. Genau, und dieses Ding haben wir zweckentfremdet, um einen Langstreckenflug zu machen. Das ist halt nicht dafür gedacht. Und das hieß aber, weil wir, Flugzeuge haben keine Ladegeräte eingebaut. Denn in der Aviatik ist halt jedes Gramm total wichtig, und so ein Ladegerät wiegt mal 50 Kilo. Das heißt, du nimmst einen Passagier mit oder ein Ladegerät. Und zwei Passagiere, also ein Passagier und der Pilot ist halt, reicht schon. Also haben wir gedacht, okay, dann machen wir halt, nehmen wir ein Elektroauto und fahren halt das Ladegerät immer so Hase- und Igel-mäßig vor dem Flugzeug her. Gut, so ein Flugzeug, Luftlinie, ist schneller als so ein Auto. Dementsprechend, wenn du das so machst, dass das Flugzeug nie wartet, kannst du nicht gewinnen. Also brauchst du zwei Autos mit zwei Ladegeräten, dass immer eins vorfährt, eins wartet mit dem Flugzeug und lässt das Flugzeug laden, packt das Ladegerät wieder ein, Flieger fliegt weiter, da steht dann schon das nächste Auto, das erste Auto überholt beide und so. Ne? Also es war wirklich, Logistik war einiges da am Start. Ja, und so haben wir das halt gemacht, und die Herausforderung war halt eben, also du hast ja nach dem Langstreckenflug gefragt, ne? So, also die Herausforderung war, das logistisch aufzubauen. Und dafür war die Community halt fantastisch, weil dann alle Leute sofort sich gemeldet haben, ja, ich wohne in der Nähe von so und so, ich kann da hinfahren, oder ich kenne den Typ von dem Flugplatz, die frage ich mal. Und das hat es eigentlich am Ende möglich gemacht. Das war richtig geil. Also deswegen, ja, Podcast, das ist so einer von denen. Und ja, das ist halt Clean Electric. Und die anderen Sachen sind, ja, ihr könnt das ja auf malikaziz.de mal nachgucken. Da ist, ich mache eine Menge Kram. Also das andere ist halt so Interview-Podcast, Laber-Podcast, ein Tech-Podcast und so ein magazinartiger Der Weisheit. Da sitzen wir auch zu viert und quatschen über Themen.
Ja. Wir sind ja ein Hörerinnen-Podcast. Das heißt, unsere Leute, die uns zuhören, wollen immer alles wissen aus Hörerinnen-Sicht. Und deshalb die Frage an dich. Bist du denn, also bist du als Podcaster zum Podcast gestoßen und als Podcast-Hörer als Erste?
Hörer, totaler Fan. Ich bin immer noch Fan. Also wahrscheinlich wie wir alle, oder? Also das ist,
auf jeden
genau.
Fall.
Also ich war bestimmt vorher jetzt nicht auch auf den Mund gefallen. So, wenn du mir ein Mikro oder eine Kamera ins Gesicht gesteckt hast, dann konnte ich da vorher schon meine Klappe nicht halten. Aber tatsächlich, glaube ich, gab es auch viele Themen, über die ich dann gerne spreche oder mit Menschen, mit denen ich gerne spreche. Das war auch ein Grund, einer meiner Podcasts heißt einfach malik.fm, weil alles, was in den anderen Podcasts quasi nicht zu besprechen war, musste auch irgendwo hin. Also wenn ich eine sehr interessante Person treffe, Freundin von mir zum Beispiel ist aus Südafrika, die ist im Apartheid-Regime aufgewachsen. So, das passt halt nicht in den Elektro-Podcast oder in den Tech-Podcast. Das ist dann so, aber da würde ich sehr gern mal drüber reden. So, und ich weiß, dass das Menschen interessiert. Und dann habe ich gesagt, Herr Julien, komm, wir setzen uns mal hin und erzähl mal, wie ist, was Apartheid ist, nur so ein Wort für mich. Ne? Wir wissen so abstrakt, was das heißt, aber wie ist das denn, wenn du da zur Schule gehst als Colored Person? Und dann habe ich auch erstmal gelernt, dass Colored was anders ist als Black. Und auch nur ein südafrikanischer Begriff ist, so eine pseudo-erfundene Rasse, sozusagen, also rassistisch gesehen. Und so, also all so Sachen, die, also ich habe die aus der Schule so nicht mitgenommen. Ne? Und so interessante Gespräche oder jemand, der ganz lange im diplomatischen Dienst gearbeitet hat, ein Bekannter meiner Mutter. Und da habe ich auch gesagt, Richard, was? Ich komme vorbei mit dem Mikrofon, voll geil. Ist so, ja, wie war denn das 9-11 in der Botschaft? Was war da los? Und so, das, also deswegen. Ja, interessante Gespräche mit interessanten Leuten.
Und würdest du jetzt sagen, das waren Selbstläufe? Du musstest also irgendwann vom Hörer zum Podcaster werden? Oder gab es einen konkreten Anlass, wo du gesagt hast, jetzt fange ich mal an?
Das ist eine gute Frage. Ja, es gab einen Anlass. Es gab den Podcast nicht, den ich gerne gehört hätte. Das wird, Joscha wird es ja wahrscheinlich verstehen, Musikindustrie. Ich mache halt seit 25 Jahren Bands und habe aber trotzdem, weiß ich so ganz viele von diesen mystischen Sachen nicht. So, was ist eigentlich ein Bandübernahmevertrag? Was macht ein Manager genau? Was macht der Verlag? Was macht ein Vertrieb? Was macht all dieser Kram? Ja. Und dann habe ich jemanden getroffen, die bei einer Plattenfirma gearbeitet hat in Hamburg. Getroffen stimmt gar nicht, ich habe die bis heute noch nie in echt gesehen. Wir hatten immer mal vor, uns zu treffen, aber es hat nie geklappt. Und dann hat sie so gesagt, ja, sie würde nämlich auch mal ganz gerne mit Musikern darüber sprechen, weil da auch immer so viel Unverständnis für die Rolle des jeweils anderen ist. Und da haben wir gesagt, ey, lass mal einen Podcast zusammen machen. Und haben dann halt uns Themen rausgesucht. Haben auch zum Beispiel...
Habt ihr da einen gemacht, oder was?
Ja.
Wie heißt der?
Warte, ich gucke auf meiner Seite. Ja, den gibt's nicht mehr, deswegen...
Ach so.
Das Cover war gelb, aber ich bin schlecht mit Namen.
Ja gut, kannst du auch später...
Sidestream heißt er. Sidestream, ja. Ja, es gibt die Folgen auch noch. Wir haben auch zum Beispiel von Rock Hard den Chefredakteur interviewt und sowas, weil wir auch dann, was machen eigentlich die Metal-Magazine? Ja. Und dann einfach mal gefragt, ja, so, ja klar, lass mal machen. So wie das halt so ist, ne? Ja. Das war schon spannend. Erhellend.
Ja, cool.
Genau, mit der Carina von AFM Records damals. Das ist jetzt bei Soul Food, glaube ich. Ja, so.
Also wie lange ist die Zeitspanne? Wie müssen wir uns das vorstellen? Wann hast du angefangen mit Podcasten? Podcast du jetzt 15 Jahre oder 3?
Ich gehe jetzt ins 6. Jahr, sagt meine Homepage. Ich habe diese Homepage, ist ja sicher auch in den Shownotes, ich habe die wirklich mit Jakob von Clean Electric, der hat mir geholfen, deswegen eingerichtet, weil ganz oft diese Sache, was machst du eigentlich noch? Und ich so, ach so, stimmt, und ich habe noch diese kleine Firma mit dem und ach so, ich mache auch noch dies und das, bei Ultraschall mache ich jetzt auch noch übrigens mit. Also so, das ist sehr viel und dass ich irgendwann dachte, okay, Moment, ich brauche mal so eine Übersicht für mich selber.
Was machst du bei Ultraschall? Machst du das Design, glaube ich, ne?
Ja. Also nicht alles, das ist jemals von mir gekommen, aber gerade jetzt in letzter Zeit auch verstärkt. Ich sag mal, seit Version 4 und jetzt die 5, die bald kommt.
Das heißt, du bist für diesen schönen Bärenton verantwortlich, die das Logo jetzt trägt.
Bärenton?
Bei mir sieht das nach Reaper.
Nicht der Bär.
Ja, bei dir ist das lila, bei mir sieht das einfach, das ist das Reaper-Symbol irgendwie.
Ja, du hast nicht das Special-Ultraschall-Logo eingebaut.
Ach okay. So, ja gut.
Ja, genau. Die Version 4 hatte ja das Magic Routing. Und deswegen habe ich gedacht, wir brauchen irgendwas, was nach Magic aussieht. Und deswegen gibt es halt Zauberstäbe und lila Look. Die Version 5 ist ja jetzt schon in einer internen Beta 2. Ich habe schon mit der recorded. Die ist sehr stabil. Die sieht sehr anders aus. Also nicht die Oberfläche, braucht ihr euch nicht groß umgewöhnen, aber die wird schick.
Ja, ich bin gespannt. Ich nutze es ja größtenteils tatsächlich komplett anders als wahrscheinlich alle anderen, ne?
Wie denn?
Also ich nutze es ja weniger auf dieser Studio. Das Einzige, was ich hier mit Studio Link und Live-Recording und so mache, ist letztendlich Audiophil, ne? Aber meine ganze Arbeit nutze ich es ja fast wieder eher klassisch wie ein Sequencer. Also fast wie eine Musiksoftware, wenn ich Sachen baue im Prinzip, ne? Also ich arbeite mega viel mit Automation. Da muss ich mir tatsächlich auch noch ein paar zusätzliche Shortcuts bauen, um die Sachen immer anzeigen zu können dann, aber...
Aber Reaper, nicht Ultraschall dann, ne? Weil da wäre der Ultraschall ja im Weg, oder?
Ja, es ist halt, kann ich das zweimal installieren? Also ich finde halt... Nee, ich glaube, ich hatte das schon mal probiert, das geht irgendwie nicht. Ich finde halt die Shortcuts gerade zum Dialog schneiden, weil sowas mache ich ja wieder viel arbeitstechnisch, ne? Dass ich einfach Dialoge schneide, das ist einfach Wahnsinn, wie schnell das geht. Also Steuerung X ist einfach der Hammer, so, ne?
Da kommen auch zwei neue Funktionen für Insert-Schnitt und so in der 5.
Ah ja, schon.
Also kannst du inzwischen irgendwo reingehen und dann sozusagen ab da schneiden und dann schiebt er den Rest nach hinten, bis du fertig bist. Also er spielt dir was ab hier nimmst du auf, ne? Und bei Punkt 2 machst du dann halt Stopp und er hat alles andere einfach nur nach hinten geschoben. Also so, da gibt es noch eins, so zum Bauen von Audiobooks oder also von so Hörbüchern, Hörspielen ist es, das könnte dir dann entgegenkommen. Super. Da gibt es ein paar neue Sachen.
Ich mache jetzt einen folgenden Vorschlag. Da wir jetzt ein Nerd-Podcast geworden sind, sagt jetzt jeder seinen Lieblings-Shortcut bei Ultraschall und dann machen wir weiter.
Ja, ich hatte
Apfel Y.
Was mehr? Apfel Y dann?
Muted eine Spur, so, okay. Da wo ich ausgewählt habe. Ah. Also wie X schneidet raus, Y muted. Ja.
Ich habe Steuerung X oder Control X oder was auch immer.
Mein Lieblings-Shortcut ist Shift und D. Leise Passagen rausschneiden. Da war ich ja erst ein bisschen auf Kriegsfuß mit, aber ich habe jetzt rausgefunden, wie ich das für mich optimal nutzen kann und finde es super.
Ja,
ich bin da sehr skeptisch, was das Ding angeht, aber Tim liebt das auch. Tim Pritlove, der wollte die Funktion. Aber ich denke halt, das ist, ja, du hast dann 7000 kleine Schnipsel auf der Timeline und wenn du dann einmal mit Alt oder mit Command falsch ziehst und du siehst nicht, dass du rechts alles verschiebst, ist dein ganzes Ding kaputt. Also dann kriegst du das nie wieder so hergestellt, wie das mal war. Das finde ich so gefährlich, gerade für, nicht nur für Anfängerinnen und Anfänger. Das ist so, auch mir selber, da bist du irgendwo reingezoomt, du ziehst an irgendwas, du siehst nicht, das weit rechts außerhalb deines Bildschirms irgendwas sich ver... Oh.
Ja, verstehe ich. Das Problem hatte ich noch nie und ich muss sagen, ich habe aufgrund meines Setups oft Probleme mit Crosstalk, weil ich oft mit Leuten in einem Raum aufnehme. Und das ist halt überhaupt kein Thema mehr. Das ist richtig gut.
Aber mit einem guten Gate, unserem Dynamics-Effekt, müsstest du das doch auch.
Dürfte
das
ja, den Dynamics-Effekt mag ich wiederum nicht.
Der ist gut.
Sorry.
Ja, der macht meine Produktion.
Nutzt du den immer? Ich nutze tatsächlich diese, aber ja, ich.
Wait for it. Wartet mal auf die 5. Wir haben noch mal was an unserer Kette da geändert, da würde ich sagen, es ist auch viel einfacher regelbar. Also auch für Crosstalk. Ich habe mit Micha, komme ich gleich nochmal zu, ein Kumpel von mir, wir haben inzwischen wegen Corona, nehmen wir draußen Podcasts auf, also Headsets, Zoom H6 und laufen durch die Gegend 2 Stunden mit Windgeräuschen, mit Atmen, mit allem. Ich habe nicht gezaubert, außer mit dem Dynamics und das ist ein extrem gut hörbarer Podcast.
Echt?
Also ja, da würde ich mich auch anbieten, okay, lass uns nochmal zu zweit kurz da 2 Minuten drauf gucken, wie du den Dynamics benutzt. Oder ich sag dir, wie ich den Dynamics benutze und wie der Limiter in den Master muss und wie. Und dann, es gibt nur 2 Regler, an denen du ziehen musst. Und das ist ein solcher Unterschied. Also da würde ich doch nochmal raten, einen Blick drauf zu werfen. Ich glaube, die andere Methode ist sehr viel umständlicher.
Letztlich macht das ja Auphonic für mich, was der Dynamics für mich machen würde, oder?
Ich brauche keinen Auphonic mehr, weil ich den Dynamics benutze. Also ich würde sagen,
aber das ist bei Podigy halt automatisch mit drin.
Nee, kannst du mittlerweile jetzt abstellen, habe ich letztens festgestellt.
Ja, aber wozu, aber wenn ich es doch gerne nutze?
Nee, auf jeden Fall, für dich ist es
Kontrolle.
So. Ich nutze tatsächlich
für Auphonic abzuschalten, super, weil du jetzt, Beispiel Christian, sagst, Auphonic macht die Atmung so hoch, wie du es nicht haben willst. Das können wir dann vermeiden, indem Joshua uns das geil abmischt und wir lassen Auphonic weg.
Das ist der eine Regler.
Ich finde es nämlich auch bei Auphonic, ne? Manchmal hört man wirklich sehr...
Ja, die nutzen halt Upward Compression, ne? Und dann wird alles, was leise ist, wird quasi noch hochgezogen. Also ich glaube, die nutzen so eine Art
100 dB weniger wäre schon
Multiband. Ja.
Das ist der eine von den zwei Reglern, von denen ich sprach, der genau das rausnimmt. Also, dass man genau, kann man genau einstellen, dann wartest du, bis so ein Atmer kommt, dann siehst du so eine hübsche Kurve und dann ziehst du den Regler so, dass der Atmer unterhalb der Kurve ist und das Sprechen oberhalb der Kurve. Und das ist genau der Sweet Spot, den du einmal finden musst. Das dauert 5 Sekunden pro Sprecher oder Sprecherin. Und
was wird dann da benutzt? So ein im Prinzip ein Gate oder irgendwas kompliziertes?
Gate und eine Mischung aus einem Gate und einem Limiter.
Okay, ja. Also einfach ein hart arbeitender Kompressor mehr oder weniger mit einem Gate vor.
Nicht
oder
hart.
Hardware doch Limiter, oder?
Ist doch, wenn die Ratio es auf, gibt, für den oberen Bereich gibt es einen Limiter und für den unteren Bereich haben sie es irgendwie abgesoftet.
Ach so, okay. Ja, stimmt, wegen
Leute,
Sprache, ne? Ach so, ja, okay.
Leute, ich habe das Gefühl, dass okay, alle Hörerinnen, die jetzt da waren, um meine Frisurentipps zu hören, alle abgesprungen sind. Die haben alle auf Pause gedrückt und hören was anderes.
Ja, dann hau sie raus, Danny.
Ich habe keine.
Ich bin echt gespannt.
Es war doch gelogen.
Na toll.
Ich wollte doch nur, dass die Hörer dabei bleiben. Weil jetzt haben wir sowohl die Nerds verloren durch meinen Abbruch hier und die Frisurenliebhaber-Podcast-Freunde.
Ich könnte sagen, dass ich 15 Jahre nicht mehr beim Friseur war.
Ja, echt?
Dabei mag ich Friseure.
Du hast den Lockdown vorausgesehen. Du bist unser Orakel. Du bist so viel weg. Wir haben einen neuen Gott. Sag uns noch was voraus. Mach eine Voraussage für 2021.
Wir werden alle wir werden alle vaccinated. Wie heißt das auf Deutsch?
Ja, gewachst.
geimpft, genau.
So, sagen wir mal,
wenn man
die
Wasserstoffflugzeug auf minus 70 Grad kühlen, das kann man wesentlich
nicht. Ich weiß ja gar nicht, was eure Sendung ist. Deswegen
pass auf, es geht folgendermaßen los. Der Joscha spielt jetzt Musik und dann kommen wir mit der ersten Rubrik, die heißt, wir erzählen was von uns. So, Joscha, bitte.
Ach so, die wär eigentlich schon gewesen, oder?
Ja, guck mal, aber wir haben ja über Sachen gesprochen, die kein Mensch versteht.
Ich habe mir ein neues Delay gekauft.
Ja, bitte vorführen. Audiophil. Die Assobrik, die wir jetzt einführen, die gab's, haben nie eingeführt, weil wir es immer automatisch gemacht haben. Jetzt heißt sie, was haben wir so gemacht? Was haben wir getan? Was haben wir getan?
Stimmt, das war Christian, eigentlich immer einfach der Anfang. Ne?
Ja. Christian, was hast du getan?
Ja, ich wollte dich erstmal fragen, wie war denn Weihnachten und Silvester bei euch?
Ach ja.
Wir haben uns ja seitdem gar nicht mehr gehört.
Jo. Ich kann's kurz
fassen.
Also
war's gefühlt anders?
Ich war in Thüringen im Wald und habe Silvester verbracht auf einem Hügel und habe in der Ferne die Kühe klingeln hören mit ihren Glocken, die sie umhaben, und habe mich gewundert, dass doch noch einige geknallt haben, aber weniger Feuerwerk als sonst gab. Und Weihnachten war ich allein mit meinem Freund zu Hause und wir haben Skype-Familienessen gemacht. Ich habe für alle gekocht am 27. Alle mussten sich das Essen abholen, dann haben wir über Zoom gegessen, was ich nur empfehlen kann für alle weiteren Geburtstage, Feierlichkeiten, Events, Hochzeiten, Beerdigungen, weil man kann einfach nach dem Essen ausmachen, ohne es auf die schlechte Verbindung schieben. Und dieses Nach-Weihnachtsessen, wo denn der Streit anfängt, man wird betrunken, wirft sich Sachen vor, entfällt einfach. Also, in Zukunft digitalize.
Ja, ich habe eigentlich genau dasselbe gemacht wie letztes Jahr auch und vorletztes Jahr, also Silvester, also nichts. ja, ich verbringe Silvester schon länger alleine irgendwie. Ich weiß gar nicht wieso, das hat sich irgendwie, ich finde es unspektakulär.
Ja, ich auch.
So, von daher war es für mich gar nicht das Problem, sag mal, Danny.
Ich habe Silvester in zwei Bundesländern gleichzeitig verbracht.
Echt?
Denn ich war an der Grenze von Sachsen-Anhalt und Thüringen und war mit einem Bein in Sachsen-Anhalt und mit dem anderen in Thüringen. Ist das nicht spektakulär?
Echt?
Wow.
Das müssen wir erst mal nachmachen.
Ja.
So, 99% der Deutschen wissen nicht mal, wo die thüringische Grenze zu Sachsen-Anhalt ist. So, das war's.
Also hier natürlich war auch wesentlich weniger Ballerei, aber nicht so wenig. Und ich muss sagen, das Feuerwerk, was da war qualitativ viel, viel besser als sonst. Deswegen fand ich es gar nicht so übel.
Es war ja auch aus Polen.
Wahrscheinlich. Also es war wirklich, wirklich besser als das Schnulli-Kaufland-Feuerwerk. Deswegen, das fand ich ganz gut. Aber ihr wolltet ja wissen, was ich so gemacht habe. Ich habe gar nicht so viel gemacht, weil ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, dass ich jetzt eine PS5 habe und deswegen habe ich viel gespielt. Ich habe Cyberpunk jetzt zu Ende gespielt. Ich habe da über 100 Stunden rein investiert. Ich liebe es.
Darf ich eine Frage
so
zu Cyberpunk stellen? Hat deine Figur mittlerweile Haare? Hast du eine Frisur? Gab's das Frisur?
Ja, ja, ich hab mittlerweile auch rausgefunden, wie ich meine Figur auch mal sehen kann im Spiel. Es gibt ja einen Fotomodus und da wurde wahrscheinlich nachträglich die Funktion eingebaut, dass man nicht nur Fotos aus der Ego-Perspektive machen kann, sondern auch seinen Charakter dort positionieren kann. Und da konnte ich sie dann tatsächlich mal sehen und bewundern, weil sie ist wirklich sehr schön geworden.
Malik, zu deiner Erklärung, Christiane hat das Spiel gespielt und durch ein, wie nennt sich das? Bug. Ihre Person keine Frisur.
Ja.
Ja, ist doch bei Cyberpunk generell. Man kann sich doch irgendwie dann auch schwierig sehen, irgendwie teilweise. Man spiegelt sich nicht und sowas, ne?
Ja, ja,
oder
genau.
So, habe ich gehört.
Hatte
irgendwie.
Man dann eine Glatze, ja.
Ja.
Und aber hat man dann, was heißt keine Frisur, eine Glatze? Oder konntest du in den Kopf reingucken, weil die Polygone fehlten?
Nee, sie hatte dann eine Glatze, obwohl sie eigentlich eine sehr schicke Frisur hatte. Ja, also das hat einen Großteil meiner Freizeit ausgemacht. Und ich persönlich, ich mag das Spiel wirklich. Ich kann verstehen, dass viele Leute da Kritikpunkte dran haben, aber ich hatte wirklich sehr viel Spaß. Und jetzt spiele ich Assassin's Creed Syndicate und habe nicht mal halb so viel Spaß.
Ja,
aber
das ist ein anderes
Thema.
Das war übrigens das Killer-Feature für Erwachsene, finde ich, was die PlayStation, die ganzen Dinger irgendwann eingeführt haben, um Erwachsene vom Spielen zu verkraulen, war diese Statistik, dass du einmal sehen konntest, wie lange du Zeit verbracht hast. Weißt du, bei Super Mario gab es das früher nie, ob du das 100 oder 1000 Stunden gespielt hast, war egal. Und irgendwann diese Statistik, sagt man als vernünftiger Erwachsener, Mensch, ich muss jetzt mal was anderes machen. Fatal. Würde ich abschaffen.
Ja.
Kannst, also, nö, finde ich nicht.
Das ist wie mein iPhone, was mich mal beschimpft, wie lange ich es angeguckt habe in der Woche.
Sowas stelle ich ja aus. Ich lasse mir doch nicht von meinem Telefon irgendwas sagen.
Das ist doch immer eine Frage
der subjektiven Bewertung. Das sage ich meinem Telefon auch mal. Ich sage dir, ich will gar nichts sagen, dann werfe ich es in die Ecke.
Ja.
Wir haben wieder Delay, oder? Ihr quatscht immer bei mir rein. Naja, egal.
Entschuldige.
Nee, Danny ist wieder das Problem.
Stimmt, ne?
Sorry. Ja, und dann habe ich heute meinen ersten Vortrag gehalten, für den ich bezahlt wurde. Das hatte ich beim letzten Mal angekündigt. Und der war richtig gut. Das war ja beim Schweizer Rundfunk und Fernsehen. Und es war natürlich alles über Zoom. Und die hatten da noch so eine extra Plattform für diesen Audio Day, hieß das, aufgebaut. Und als ich dann zugeschaltet wurde, war das so richtig mit Fernsehstudio und die zwei Moderatorinnen so mit unterschiedlichen Kameraeinstellungen. Ich dachte so, oh mein Gott, jetzt wirst du da gleich zugeschaltet hier in deinem Zimmer. Es war schon ein bisschen, die Diskrepanz war ein bisschen groß. Aber es hat schon sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe viel Lob bekommen und es hat mich natürlich voll gefreut. Ja.
Worüber hast du gesprochen? Das, oder?
Das wollte ich gerade sagen. Das Thema war meine Podcast-Studie. Und zwar wollten die, dass ich die Ergebnisse aufbereite mit einem Blick von Medienunternehmen. Das heißt, was können Medienunternehmen von der unabhängigen Podcast-Szene auf Basis der Daten, die ich gesammelt habe.
Und?
Ja.
Jetzt bin ich auch neugierig.
Sie können lernen, dass sie keine Angst vor Komplexität haben sollten, dass sie die Community schätzen sollten, weil die ein wichtiger Faktor ist für die Bindung zwischen Podcaster und HörerInnen. Was soll ich denn noch erzählen? Oh, es ist noch nicht so lange her, aber ich habe schon wieder irgendwie ziemlich dolle vergessen. Aber das waren so die wichtigsten Punkte. Da wurde ich dann auch gefragt, ja, was verstehen Sie denn unter Komplexität? Und sowas zu erklären, da musste ich echt schlucken und überlegen, ja gut, wie stelle ich das denn jetzt dar? Ich habe dann gesagt, naja, ich meine damit, dass man nicht nur erklärt, aus A folgt B, sondern aus A folgt B, wenn die und die und die Randbedingungen erfüllt ist, dann könnte das dazu führen, dass das und das daraus folgt. So, das ist für mich Komplexität. Ja. Was hättet ihr denn darauf geantwortet?
Ich hätte jetzt gedacht, inhaltliche Tiefe, wenn du über Podcasts sprichst. Meintest du das?
Ja, ja, das habe ich auch gesagt, ja, dass Podcasts natürlich ein Medium sind, um wirklich inhaltliche Tiefe zu bieten, was sich auch daraus ergibt, dass die Leute, die Podcasts machen, das sehr schätzen und das ihrer Persönlichkeit entgegenkommt. Ja, aber sie wollten halt trotzdem mal wissen, was ich mit Komplexität meinte. Da habe ich wieder den Drosten-Podcast als Beispiel genommen, weil das ist für mich so ein Beispiel für komplexe Inhalte, die halt für ein breites Publikum aufbereitet werden.
Da ist was dran, ne?
Ja. Und wo es auch funktioniert hat, ne?
Ja.
Wirklich irgendwie, also messbar. Ja, sehr schön.
Hast du dir denn auch so einen kecken Schweizer Dialekt zugelegt für das Interview?
Sowas kann ich nicht. Aber tatsächlich, als noch
hast die... Hast du nicht Kruzi gesagt?
Nee. Als noch die Abmoderation für den Vortrag vorher da dran war, haben die halt auf Schweizerdeutsch gesprochen. Ne? Und ich dachte so, scheiße, ich verstehe nichts. Hoffentlich wechseln die gleich auf Hochdeutsch und verstehst du nicht mal, dass du hier angekündigt wirst. Aber das haben sie zum Glück gemacht, ja. Nee, das war schon alles sehr schön, ja. Ja, und ich wollte euch fragen, es wurde ja mal wieder eine neue Sau durchs Podcast-Dorf getrieben und diesmal hieß sie Clubhouse. Was ist denn eure Meinung dazu? Habt ihr das mitbekommen? Seid ihr dort? Was sind eure Erfahrungen?
Ich glaube, das hat nur Twitter mitbekommen, ist ja mein, weil alle Leute, die ich kenne, also es sind eigentlich alle Leute außer ich, die ich kenne, sonst so nicht bei Twitter. Und die wissen davon alle überhaupt gar nichts. Also wirklich, ja, weiß nicht, ich habe ein Android-Handy, von daher bin ich da raus, ne?
Also ich bin ja, bei stimmt. Clubhouse. Ich bin bei Clubhouse, hab's auch schon benutzt und ich würde auch gerne mal, ich bin auch zu Gesprächen schon eingeladen worden, sag hier, mach doch mit, und, aber ich hab dann immer, es nimmt dann so viel Zeit in Anspruch. Also ich müsste dann, weißt du, 18 Uhr und dann mir eine Stunde einplanen, mit irgendwelchen Leuten zu reden, was nicht mal aufgezeichnet wird. Also es ist absurd. Ich finde diese Laberei, also das ist wie Laber-Podcast ohne Aufzeichnen. Es gibt überhaupt keinen Sinn. Weil das eben, ich weiß nicht, also ich finde dieses, was mir suspekt ist, ist, man ist eigentlich in einer Zoom-Konferenz mit allen, die es interessiert, und kommen zusätzliche Leute dazu. Aber man hat gar kein, also es hat keine Nachhaltigkeit, weil ich verstehe das Prinzip nicht.
Können denn dann eigentlich alle quatschen?
Nee, also, nur die aufs Podium holst.
Okay, ist die alles klar.
Du siehst aber alle, du kannst jederzeit, du kannst die Hand heben und sagen, ach hier, der Danny ist da, drücke ich drauf und du kommst mit aufs Podium. Und der Moderator kann ich aber auch jederzeit wieder killen, wenn du Scheiße laberst.
Ja, also ich bin da und verstehe auch, warum das seinen Appeal hat. Und zum Beispiel es ist kein Ersatz für Podcasts, es ist halt was anderes. Und das ist so ein bisschen wie bei Instagram, als sie die Stories eingeführt haben. Ne? Der Appeal von den Stories ist, dass die verschwinden. Das bedeutet natürlich, dass das andere Anwendungen hervorbringt und nicht das gleiche ist wie die Timeline. Und genau das ist im Prinzip das Pendant an der Stelle. Ein Podcast ist da, um zu bleiben, ne, und zeitautonom gehört werden zu können. Das da ist halt da, um Echtzeit zu sein und auch ein bisschen dieses, wir sind zusammen in einem Raum und quatschen, aber wir haben eben auch keine Sorge, dass das jetzt für ewig, so wie wir, ne, wir sitzen jetzt hier und wir wissen, alles, was wir sagen, ist für die Öffentlichkeit. Dann sagst du halt nicht Analverkehr, sondern dann sagst du irgendwie nur brave Sachen. Genau. Und so ein bisschen ist es halt mehr in der, sag ich mal, das Gefühl, was die App vermittelt, ist eben ein situatives. Und das ergibt andere Gespräche. Ich fand mich wieder in einem Gespräch mit Dunja Hayali, Paul Ziemiak, das ist der Generalsekretär der CDU, so jemand, wo ich niemals in meinem Leben, würden wir die Strahlen kreuzen normalerweise, ne, es ist so, und dann ist man da und der redet über Russland und wir waren jetzt, mit meiner Band war ich zweimal in Russland auf Tour und hab halt einen Eindruck davon und dann sagte der bestimmte Sachen, da hatte ich eine Frage, dann habe ich halt aufgezeigt, haben die mich da hochgeholt und ich so, ja, danke fürs Hochholen, also so und so, mein Blick auf Russland ist der, Nord Stream 2, dies und das, wie ist denn die Sicht der CDU oder deine Sicht, Paul? Man war auf einmal beim Du. Deine Sicht auf dies und jenes Thema, europäisch dies, das. Und dann hat er einfach so eine normale Antwort gegeben, wie er das so sieht. Das sind Dinge, die passieren nicht, wenn du Fernsehen guckst, wenn du ein Podcast-Interview anfragst, wenn du nicht in der Position bist als Journalist oder Journalistin, um da überhaupt in so ein Gespräch reinzukommen oder auf einer Wahlkampfveranstaltung zufällig in Berlin bist. Ich bin halt hier aus Aachen. Also, ne, das ist, du kommst gar nicht in die Situation. Thomas Gottschalk hängt da die ganze Zeit rum. Ich glaube, in seinem Profil steht unten drin, du bist mit mir aufgewachsen. Ist halt klar, ich meine, jeder, der da auf ihn trifft, ist einfach mit ihm aufgewachsen. Das ist ja auch so. Und ja, dann hängt er da halt rum und quatscht über Politik und dies und das und so. Und das gibt's halt tausendfach, ob man das jetzt für sich entdeckt, mag, braucht. Ne? Und das ganze riesige Thema Datenschutz, da kann ich sehr kritisch dann an anderer Stelle vielleicht mehr ausführen. Wir haben in unserem Tech-Podcast auch ausführlich drüber geredet. Das ist im Prinzip Facebook. Ne? Sie wollen Adressbuch hochladen, sie wollen den ganzen Kram. Das ist die ganze negative Seite, aber das lasse ich jetzt gerade mal beiseite. Ich finde halt als Sozialmedium der neueren Art, die was Neues ausprobieren, hat es meiner Meinung nach, ist es it's here to stay. Es hat eine neue Qualität, so wie Snapchat für einige auch oder TikTok.
Ich bin dann gespannt, weil es die perfekte App für den Lockdown ist. Ich weiß nicht, ob Paul Ziemiak, wenn er wieder 40 Stunden die Woche im Auto sitzt, umherfahren muss, noch Zeit hat, sich diesen Sachen zu widmen, ob es nicht wirklich dieser Hype, der Anfangshype ist. Ich meine, Bodo Ramelow hat es am Anfang schon verkackt in der ersten Woche. Jetzt wissen ja alle, wo der Hase langläuft, und die man nicht aufgezeichnet.
Naja, verkackt, ich weiß nicht. Eigentlich hat das nicht verkackt, finde ich. Aber wenn du natürlich von einer Meute Bild-Zeitungs-Fuzis in irgendeinen Raum reingeholt wirst und 3 Stunden mit denen redest und dann 2 Sätze sagst, die irgendwie zitierfähig schräg sind, ja, okay. Also gut. Aber insgesamt, finde ich, hat es auch gezeigt, du setzt solche Leute in so einen Raum und du hast zack 5000 Zuhörerinnen und Zuhörer. Mehr geht nämlich gerade nicht. Und Paul Ziemiak hat vielleicht auch mal Bock, wenn der mal eine Stimme da draußen loswerden möchte und der möchte einfach, dass sofort 2000 Menschen zuhören, dann geht das eben. Oh, okay. Da berufst du keine Pressekonferenz ein, da machst du, Twitter ist halt, 280 Zeichen. Das ist eine ganz andere Qualität. Video ist auch schwierig, weil du brauchst dann, ne, hat ja Christiane eben gesagt, ja, okay, ich bin jetzt hier nicht im Fernsehstudio, alles ist so ein bisschen bei mir zu Hause, haben wir durch den Lockdown alle jetzt so ein bisschen gelernt, ist aber nicht so richtig professionell. So ein Ding, Audio only, kannst du irgendwie, ne, mit der Frottee-Schlafanzukhose auf der Couch solche Gespräche führen. Und da ist durchaus eine Menge Appeal. Aber ich würde auch sagen, probiert es aus und vor allem geht auch mal in Räume von Leuten, wo ihr normalerweise nicht reingehen würdet. Das ist der eigentlich interessante Kram. Mhm. Also wenn dann unterschiedlichste Menschen reden über auch banale Sachen natürlich irgendwie, was Frauen über Männer wissen sollten oder irgendwie so. Und dann reden aber Menschen miteinander, die nicht die gleiche Blase sind, die nicht der gleiche Freundeskreis sind und sowas. Und das sind schon öfter mal so Aha-Momente. Es ist so, okay, ja, die 16-Jährige hat gerade ganz andere Probleme als ich mit meinen 46. Und auch jemand mit 60 hat wieder andere Probleme. Mhm. Und auch Ähnlichkeiten und sowas. Also es sind, muss ich echt sagen, da gibt es schon eine Menge Aha rauszuholen, was du sonst nicht anders herstellen könntest. Und was wir zum Beispiel machen, Audiodump ist mein hier Tech-Podcast. Wir haben jetzt Sendung, die ich eigentlich jetzt zu Ende geschnitten haben müsste. Aber wir haben mittwochs normalerweise Sendung und haben halt gesagt, okay, wir machen Hörerinnen und Hörer-Feedback. Samstagabend, 21 Uhr. Wer die App halt schon hat und Bock hat, dann machen wir sozusagen Hörerinnen-Treffen, wenn du so willst.
Ja.
Einfach dort. Ja, das ohne cool, einen Raum zu mieten, ja. Ohne eine Zoom-Konferenz ist auch begrenzt und dann 40 Minuten und Video, das will nicht jeder und so, ne? Also so, das ist einfach total low friction.
Kommt das für Android noch? Wahrscheinlich irgendwann, ne?
Auf jeden Fall, also natürlich.
Wäre ja, ja, klar. Dumm, würden sie also, es nicht machen, ne? Also,
ja. Auf jeden Fall, die wollen natürlich Weltmachtübernahme wie alle, aber es ist, ich mache ja selber auch noch ein Ding, was ich mache, Ladefuchs ist so eine App, die wir entwickeln für so Elektroautokram. Und da kriege ich es quasi, weil ich die Gestaltung mache, aber nicht programmieren kann, kriege ich quasi die Android-Seite und die iOS-Seite mit. Und wie viel aufwendiger es ist, für Android zu programmieren, ist unfassbar.
Echt?
Also ja, unfassbar. Deswegen sieht auf Android auch alles so aus, wie es aussieht. Es ist, sie machen es einem auch wirklich nicht leicht. Ich sag mal, wir haben, also da geht es um so Ladekarten, könnt ihr euch vorstellen wie so Bankkarten, ne, für Elektroautos. Du musst an so eine Ladesäule fahren, so eine Karte dran halten, dann kriegst du Strom. Und diese Ladekarten sehen halt aus wie jede Scheckkarte auch. Und die haben ja abgerundete Ecken. Und auf iOS sagst du dann, hier ist die Grafik für die Karte, mach abgerundete Ecken mit 5 Pixel. Auf Android gibt's keine solche Funktion. Dann hat der arme Basti, wer den kennt, Basti von Bits und so, macht unser Android-Kotlin-Programmierung, dann fängt er da an, sich irgendwelche Libraries dazu zu flanschen, die ihm ermöglichen, irgendwo eine abgerundete Ecke dran zu machen und so. Oder alle iOS-User kennen den sogenannten Picker, dieses Rollrad, wenn man so ein Datum aussucht oder sowas, ne? Das ist, sieht aus wie so ein 3D-Rad. Gibt's nicht auf Android. Haben wir irgendwie nachgebaut, da fängt er an, wirklich so irgendwelche Dinge in 3D-Räume zu legen, damit das Rad aussieht, als würde es so nach hinten rollen. Ist unfassbar. Also ist wirklich, krass. Ich hätte es nicht gedacht.
Okay.
Also das ist, und natürlich hast du halt bei iOS, entwickelst du im Prinzip für 6 Geräte, also ne, die aktuellen iPhones im Prinzip, ja. Und du weißt, die sind alle über einem gewissen Niveau Prozessorgeschwindigkeiten so. Bei Android entwickelst du halt für 6000 Geräte. Deswegen kann ich komplett verstehen, dass die ihre App, die ist ja noch in Beta, dass die das jetzt also erstmal rund machen, das Produkt. Und die haben auch angekündigt, ich glaube, in einem halben Jahr oder so wird Android kommen. Und dann wird es garantiert auch auf vielen Androids, die was schwächer auf der Brust sind, wieder Probleme geben. Und das Audio-Subsystem ist bei Samsung anders als bei Xiaomi. Und also, ne, das ist natürlich ein Zoo an Geräten einfach. Das ist sehr viel schwieriger. Sorry, ich hab wieder genommen.
Aber zu Clubhouse, ich teile das, was du sagst, ne, mit diesen neuen Perspektiven. Ich war auch viel da. Und das ist das, was mir mit der App ja auch am meisten Sorgen macht. Und deshalb hoffe ich, dass nach der Pandemie vorbei ist, weil ja, es ist, du machst es wie TikTok am Anfang, bevor es blöd war, irgendwie, du machst es halt auf und weißt genau, wenn ich jetzt hier auf ist, hänge ich hier 3 Stunden. Und das ist eben der Nachteil. Ich meine, du kannst es nicht zurückspulen oder sagen, also du musst dann pünktlich da sein. Wenn du dich interessiert, musst du da sein. Oder wenn du eben schon 23 Uhr ist und jemand will dich aufs Podium holen, denkst du, scheiße, ich habe schon 3 Bier getrunken, das mache ich besser nicht, hast du deine Chance halt verpasst und kannst nicht sagen, es ist halt alles so, es stresst mich total, dass das alles live ist. So.
Echt? Dabei bist du ja sogar Podcaster.
Ja. Naja, aber du weißt, ich muss dann, wenn ich um 11 ein geiles Gespräch mache, will eigentlich ins Bett und weiß, das geht so eine Stunde, muss ich das jetzt in dem Moment halt hören. Das ist halt vom Volksempfänger, wie 1956.
Aber das ist doch gerade in dieser Zeit auch irgendwie cool, dass wir einfach wieder ein bisschen mehr Struktur reinkriegen, oder? Also finde ich, das fand ich jetzt so ein Effekt, den ich schön fand.
Ich kann nicht noch mehr Leute mit schlechten Mikrofonen hören. Es nervt mich. Ich kann das. Überall, selbst im Fernsehen, siehst du nur verwackelte Skype-Bilder mit Aussetzer, selbst in der Tagesschau. Wir schalten jetzt zu. Ich will mal wieder scharfes, crispes HD-Ton im Bild sehen. Bitte. Dieser Lockdown muss vorbei sein. Schickt bitte Fernsehteams wieder irgendwo Leute mit Mikrofonen.
Ja, Leute mit Mikrofonen vor allem, ja.
Warum bist du so affin dafür? Machst du beruflich sowas?
Nein, aber ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr an Corona erinnert werden den ganzen Tag durch wackelnde, pixelige Bilder. Okay. Das ist für mich der Inbegriff für Corona ist, dass mir jeden Tag aufgezeigt wird, wie langsam das Internet in Deutschland ist.
ja, das ist, da ist was dran. Ja.
Ja, aber Clubhouse wird cool, dass das jetzt startet. Das war der perfekte Zeitpunkt, glaube ich, diese App hochzufahren.
Ja,
ja.
Ja, und dann mal schauen, ne?
Kann ich euch mal eigentlich fragen?
Bist du Clubhouserin?
Na klar.
Hast du auch eigene Kanäle, Channels? Wie nennt sich das da? Ich hab's gar nicht drauf, den Slang.
Nee, der Raum ist ja nur so lange da, bis alle rausgehen oder bis die Moderatoren rausgehen, ist der Raum ja weg. Du hast nicht dauerhaft so einen Raum.
Ist ja nur angemietet quasi.
Ich bin im Ruheraum immer. Der ist immer online, der Ruheraum.
Ja, der ist geil. Das ist ein Ruheraum, da sind immer ein paar hundert Leute drin und keiner sagt was. Das ist so richtig Dadaismus. Das ist so, komm, direkt alles absurd. Ja, sehr schön.
Ja, du wolltest das fragen, ne?
Ja, ich wollte euch fragen, weil ich gerade diese Elektrothemen gerade hier so reingestreut habe. Hat irgendjemand von euch Berührung mit Elektromobilität? Irgendeiner Form? Christiane nicht.
Du auch, Danny? Sag du erst
mal. Ja, ich kenne zwei Leute, die während in den letzten halben Jahren einen Tesla gekauft haben. Ich wollte schon immer mal da mitfahren, aber wegen Lockdown und so ging das ja nicht. Ich kenne die auch nicht so gut und ich freue mich schon, sobald das vorbei ist, dass ich endlich mal Tesla mitfahren kann. Weil ich will wissen, ob das wirklich so schön ist.
Ist es so?
Ist es? Der Tesla-Grin, den hat jeder nachher.
Und Elektrom, ich habe ein E-Bike mir gekauft. Und dann habe ich dem Dieb zuguckt, wie er es geklaut hat.
Oh nein.
Ich guckte letztens aus dem Fenster meinem Freund und sagt, Marco, da fährt einer mit meinem Fahrrad hin. Das ist mein Fahrrad. Und der kommt dran und sagt, das ist dein Fahrrad. Dann haben wir uns beide schnell auf die Rennräder geschwungen, aber ich habe den nicht mehr, also weißt du, bei uns geht's hier rechts der Großstadt. Ich wusste, die ist in die Richtung ab und links, rechts da. Ja, ist leider, der Akku ist ohne Akku gefahren und das Display war auch kaputt, weil ich hatte es im Regen stehen lassen, ist ja geil. Aber jedenfalls hat ein Schrottfahrrad sich mitgenommen. Deshalb fand ich gar nicht so schlimm. Und es war ein Klapprad, also ein Klappding. Und ich bin mir bis jetzt nicht sicher, ob ich dieses Ding richtig verriegelt habe. Also möglicherweise damit auch auf die Fresse gefallen beim Fahren, was mir sehr große Genugtuung bieten würde, wenn sich das Rad in der Mitte geteilt hat während der Fahrt. Aber das ist demütigend. Könnt ihr das vorstellen, wenn man sein eigenes Fahrrad wegfahren sieht? Es ist unfassbar demütigend. Man fühlt sich hilflos und benutzt.
Ja. Der Verlust in Zeitlupe.
Ja, genau.
Christiane, du hast auch Kontakt.
Ach, dass man auch so blöd ist, ne? Man steht da und denkt, das ist mein Fahrrad. Das doch, ich glaube schon. Komm mal her, komm mal gucken. Da fährt ein, komm mal ins Fenster, schnell, beeil dich mal. Guck mal, das ist doch mein Fahrrad, ne? Das ist wirklich bescheuert.
Ja, Christiane?
Ja, genau. Ich habe auch Berührungspunkte zur Elektromobilität, weil als ich Hiwi war an der Uni, und das war ich sehr, sehr lange, vom dritten Bachelorsemester bis zum Ende des Mastersemesters, habe ich in mehreren Projekten mitgearbeitet, die sich mit Elektromobilität befasst haben. Weil mein jetziger Doktorvater, der damals mein Betreuer war, der hat zu diesem Thema auch promoviert, eben aus psychologischer Sicht. Und deswegen hatten wir an unserer Professur dort auch immer Elektroautos, also zuerst den Mini i, dann den BMW i3 und den Smart Elektroauto. Und den i3 bin ich auch selber mal gefahren und das fand ich total toll. Das ist schon wirklich, die Beschleunigung ist schon nice.
Ah ja, das, ja.
Und die Rekuperation ist halt auch ein geiles Feature, ne? Also, dass du halt im Grunde so gut wie nie die richtige Bremse betätigen musst, weil das halt so stark abbremst und dadurch ja wieder Energie zurückgewinnt, das ist schon toll. Mhm. Ja, und womit er sich halt befasst hat, war in erster Linie die begrenzte Reichweite, weil damals, 2013, 14, 15 rum so, war das, also gerade beim Mini-i waren das, glaube ich, so 150 Kilometer maximal, also richtig wenig noch. Mhm. Das ist ja heutzutage, glaube ich, auch nicht mehr wirklich aktuell, oder? Wie sind denn heutzutage so die Reichweiten?
Kommt aufs Auto an. Im Prinzip, wie viel Geld gibst du für Akku aus? Ich habe einen Kona mit 64 Kilowattstunden, der macht halt immer 400 Kilometer. Wenn er voll ist, ne? So. Klar, wie immer. Also das heißt, im Sommer, wenn du im Sommer nur Stadt fährst, dann zeigt er auch 520 an. Das ist aber schon, weil Stadtfahrten, das muss man andersrum denken, ne? Verbrenner verbrauchen besonders viel, sind besonders schlecht in der Stadt sozusagen. Ne? Also die haben einen Wirkungsgrad im Winter Stadtkurzfahrt von 5%. Also 95% der Benzinenergie schmeißen sie raus in Wärme. Und beim Elektroauto hast du es halt genau andersrum. Die sind halt so Wirkungsgrad von 92%. Das heißt, du kriegst 92% deines Stroms auf die Straße. Und im Winter bei Kurzstrecke und so, da muss ja nichts aufwärmen, da muss kein Öl warm werden oder verschmiert werden oder so. Das passiert ja alles nicht. Dementsprechend, wenn du also nur Kurzstrecken fährst und wenn es auch noch für den Akku schön warm ist, dann hast du da durchaus eben so Reichweitenerhöhung. Ist beim Verbrenner auch so, aber da merkt man es halt nicht so. Ja. Und deswegen sind es dann eher 500. Aber ich sag mal, jetzt, wenn du minus 5 Grad hast, Schneeregen bergauf, fährt er auf jeden Fall 350, würde ich sagen. 320, ja. 350, je nachdem, wie schnell du fährst. So. Und das ist jetzt was, ich bin damit problemlos mehrfach nach München, in die Schweiz, an die Nordsee und sowas gefahren. Letzte irgendwie einmal zwischen für 10 Minuten fertig ist. Ja. Und stehst halt schön in Holland, die ja eine bessere Infrastruktur haben, stehst halt auch am Strand, während du am Strand bist und statt zu parken, lädst du halt, ne? Kommst du wieder, ist dein Auto voll. Also das ist natürlich das Schöne. Also das Leben ändert sich so ein bisschen in der Benutzung. Wann kümmert man sich ums Auto, damit es voll wird? Das ist, das baut man anders in seinen Alltag ein. Aber das haben wir ja auch alle erlebt, als wir früher die Nokia-Telefone hatten, einmal die Woche aufladen. Ja. Jetzt haben wir alle Smartphones, einmal am Tag aufladen. Und früher hatte man gesagt, ich bin doch nicht doof, ich lade doch nicht 7-mal so oft mein Handy. Ja gut, aber das Handy bietet dir viel mehr geilere Dinge. Und plötzlich ist es ein totaler No-Brainer und dann hast du halt auch ein Kabel am Schreibtisch liegen oder so. Ein bisschen so ist es da auch. Also ja, Reichweiten, aber wenn du so einen Smart hast, der fährt auch, glaube ich, auch nur unter 200 oder so. Also da kommst du auch immer noch nicht besonders weit mit.
Ja, aber es ist ja auch ein Stadtauto, dann, ne?
Genau, das ist ja das Ding. Also er hat in seinen Studien damals auch so ein bisschen rausgefunden, dass es so ein Reichweitenparadoxon gibt, dass die Leute im Grunde den absoluten Großteil ihrer Fahrten auch mit 150 Kilometer abdecken können. Aber die wollen trotzdem die Freiheit haben, theoretisch sofort in die Schweiz fahren zu können. So. Obwohl das niemand macht. So. Und das war halt damals noch ein großer Hinderungsfaktor für die Elektromobilität, so wie ich das mitbekommen habe als Hiwi. Aber ja, ich habe das jetzt seit mehreren Jahren auch nicht mehr wirklich mitverfolgt.
Ja, du hast mir das geschrieben auf Twitter. Darf ich das mal zitieren? Das fand ich, tatsächlich war es auch für mich ein Aha-Moment. Es gibt unterschiedliche subjektive Reichweitenschwellen. Also erstens die, mit der ich mich wohlfühle. Zweitens die, die ich maximal rausholen kann. Und drittens die, die maximal möglich ist. Also die ich maximal rausholen kann, ne? Wahrscheinlich so in meinem Alltags. Und da habe ich gesagt, ja, das stimmt total. Und ich glaube, man muss das, was ihr gesagt habt, ich muss jetzt nach Kroatien fahren können, immer, auch wenn ich das nie mache. So, das ist halt so das, wo die Diskussionen auf den Partys meistens aufhören. So, mein Diesel kann aber 1000 Kilometer fahren. Wie oft fährst du denn 1000? Habe ich noch nie gemacht. So, genau. Tatsächlich bin ich auch bei diesem ersten, die, mit der ich mich wohlfühle. Ich glaube, ich habe auch mir das Auto mit dem größeren Akku gekauft und merke auch von Aachen zum Beispiel nach Solingen, das ist so eine 1,5 Stunden Fahrt, da wohnt mein Kumpel Tom zum Beispiel, das ist so eine Fahrt, die ich ab und zu mal mache, oder Aachen-Köln, Aachen-Ruhrgebiet, das ist alles so 1,5 Stunden Umkreis und wieder zurück, ohne mich dort drum kümmern zu müssen, ob ich eine Steckdose finde. Das ist mein Wohlfühlding. Ja. Ob ich in die Schweiz komme und ob ich da jetzt 10 Minuten länger lade oder nicht, ich muss sowieso Pausen machen und will mal irgendwie pinkeln oder so, ne? Dementsprechend würde ich sagen, ja genau, die, mit der ich mich wohlfühle, das ist, und ich glaube, das ist so ein Sweet Spot, das merkt man so, 400 Kilometer, dann sind alle, dann brauchst du nur einmal die Woche laden und alles ist gut so.
Ja, ich habe so gar keinen Kontakt eigentlich. Also so, ich fahre jetzt, seitdem ich irgendwie selbstständig bin, fahre ich eh gar kein Auto mehr. Mein Auto steht einfach nur rum. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, habe ich dieses Jahr überhaupt schon getankt? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt.
Dann ist teuer, ne? Dann wird man sich auch mal überlegen, die Kiste abzustoßen.
Ja, aber irgendwie denke ich mir da jetzt auch bei dem alten Ding irgendwie scheiß drauf. So, dafür kann ich ab und zu mal, gerade noch, weil ich mich gerade in so einer halben Umzugssituation befinde, die nicht besonders erfolgreich ist, aber
es sieht auf jeden Fall noch sehr eingerichtet aus bei dir dahin.
Ja, ist es auch noch. ja, ich plane umzuziehen und so lange will ich es jetzt erstmal noch behalten und dann mal gucken, ne? Aber so brauche ich jetzt echt kein Auto mehr, ne? Ist mir so aufgefallen.
Das ist noch besser. Ja,
also. Um zu meinen Eltern mal zu fahren oder so. Aber dafür bräuchte ich es jetzt auch nicht wirklich. Es würde auch mit dem Zug gehen. Ne? Ja.
Joscha, wir fahren alle zusammen nach Kroatien 1000 Kilometer, wenn es wieder geht.
Mit diesem am Stück, ohne Pause.
Am Stück, ohne Pause.
Und zurück.
Das wird alles eingehalten.
Das habe ich übrigens mal gemacht. Tatsächlich von Kroatien 1000 Kilometer zurück. Das sind genau 1000 Kilometer gewesen. Boah.
Ohne Pause?
Nee, es war schon so mit irgendwo am Straßenrand in einem Corsa A. Also wirklich.
Zu anstrengend.
Ja, hast du den Podcast gehört oder gab es die da noch nicht?
Die gab es noch nicht. Nee, das war im Studium irgendwann. Da war nämlich wir haben da irgendwie so Tauchen und Filmen unter Wasser und so Sachen gemacht, von der Uni aus, geiles Projekt. Und meine Tauchpartnerin, das war auch deren Auto, die hatte aber irgendwie die Augen irgendwie so entzündet. Das war immer so wie Sand in den Augen. Das heißt, die konnte nicht wirklich konzentriert lange gucken. Das heißt, ich bin halt die ganze Strecke allein gefahren. Und irgendwann habe ich auch mal eine halbe Stunde irgendwo die Augen zugemacht, aber in so einem vollgepackten Corsa A ist jetzt, sag ich mal, geile Übernachtung, ist auch anders. Irgendwann denkst du, boah, ich kann nicht mehr, wo sind wir eigentlich? Wien. Das ist schon so, boah. Deswegen, ich weiß auch nicht, wer da gern diese Strecken so durchknallen will, ich nicht.
Von wegen Podcast-Zeit und so, ne? Ich habe jemanden kennengelernt, die macht genauso lange Podcasts wie Tim Pritlaff.
Ach.
Seit also 2006. Länge. Nee, so lange von der.
Ah. Ja. Oh!
Ich war ganz erstaunt. Die Projektmanagerin, ich mache so ein Ding für Spotify, ne? So ein Mini-Podcast ist das irgendwie. Geht immer so 5 Minuten so für diese Daily-Drive-Sache, die Spotify da ausgerollt hat. Ne? Und da machen die immer so Mini-Formate jetzt, die produzieren. Das produziere ich auf jeden Fall. Und die Projektmanagerin von diesem Projekt im Prinzip, die, ja, seit 2006, aber aus der Schweiz kommt sie.
Und was für Podcast?
Ach so, irgendwie über Filme, sie rückt da auch nicht so richtig mit raus. Also ich hatte jetzt letztens, irgendwie macht sie auch was über Filme, hatte ich gesehen.
Der geheime Podcast. Null Hörer.
Doch, also sie ist da scheinbar schon sehr lange drin, war ich ganz erstaunt. Ich hatte noch niemanden kennengelernt, der so lange aktiv podcastet.
Die macht bestimmt auf Schweizerdeutsch alle Podcasts, die Prim Pritlaff auch macht.
Stimmt,
die
genau.
Not safe for work.
So, ich hatte mal was gehört, aber ich verstehe das
nicht. Erfunden hat, weißt du, hinter den Kulissen. Und die haben sich vertraglich vereinbart, Tim und sie, niemals darüber zu sprechen in der Öffentlichkeit, dass beide Podcasts doppelt in zwei Ländern sind.
Ja. Ja, genau. Das ist mir nur noch eben noch mal so eingefallen.
Ja, was hast du denn sonst noch gemacht?
Ach so, wir waren immer noch bei dieser Kategorie der ersten. Was habe ich so gemacht? Ja, ich habe viel gearbeitet tatsächlich. Ich habe dieses Man lernt nie aus Spotify-Ding. Ich glaube, das waren jetzt in anderthalb Monaten 90 Episoden.
Respekt.
Oder so in zwei Monaten, ja, 90 waren es. Ja, immer so 5-Minuten-Dinger, ne? Aber du musst jedes Mal ein Projekt neu ausrollen. Es sind immer so, ist dasselbe Sounddesign und so, was ich gemacht habe dann. Aber so, ne, muss immer wieder den Dialog sauber schneiden und so weiter. Ja, das war ganz schön anstrengend. Und dann noch 3 andere Podcasts nebenbei, die auch noch ich produziere. Und das war echt, das waren anstrengende Monate. Aber jetzt ist das True Crime-Ding ist durch. Das ist sehr gut.
Wollen wir darauf nochmal zu sprechen kommen?
Ach so, ja, können wir gerne. Wieso?
Danny, hast du das mitgebracht? Das wollten wir doch auch noch irgendwie besprechen, die E-Mail, die Joscha bekommen hat.
Ah, jo. Naja, ich habe die nicht bekommen, ne? Also ich bin wollen ja immer nur auf dieser...
Ich habe Angst, dass wir danach getötet werden. Also ganz im Ernst, ich bin mir nicht sicher.
Von dem Typen? Ach, nein, das können wir auf jeden Fall
Hobby,
machen.
Der ist Hobbydetektiv, der wird uns nicht töten.
Ja, aber der hat doch schon Mordfälle aufgedeckt.
Warte, ich habe die. Also vielleicht kurz für dich zur Aufklärung. Ich mache so ein... Also auf der technischen Seite und Sounddesign-Seite produziere ich so ein True-Crime-Ding, nennt sich Im Dunkeln der Fall Rebecca Reusch. Ist für Podimo produziert. Ja, also für so ein Plattform-Ding halt. Ziemlich aufwendig und so weiter. Und die beiden, mit denen ich das mache, haben halt echt harte Post gekriegt, ne? Wo du nur denkst,
manche. Erklär mal, also der Fall Rebecca, um was es da geht.
Ach so, das ist so ein Mädchen, das ist verschwunden. Und bisher.
Wann? Wo?
2019 in Berlin. Und es war alles sehr unklar mit dem Schwager und so weiter. Also es ist ein recht aktueller Fall, deswegen wurde das auch wahnsinnig in den Medien aufgegriffen. Wir standen bei der Bild-Zeitung drin und so weiter. Ja, das ist verrückt.
Aber sie hat sich nicht gemeldet.
Nee. Also sie ist am Ende auch nicht wiedergefunden worden. Jedenfalls haben die natürlich erstmal ordentlich irgendwelche Beleidigungsmails, was halt so Standard ist, wenn du Frau bist, glaube ich, und im Internet aktiv bist. Die beiden Redakteuren, ne, die das recherchiert haben. Also ich mache im Prinzip nur diesen Audio-Teil. Ne? So, ich mache die technische Produktion, krieg diese ganzen Spuren und baue das alles zusammen, setze da Musik drunter und so weiter. Genau, und dann war letztens eine E-Mail, die Lena mir geschickt hatte. Ihre Fehler im Fall Rebecca Reusch. Sagt er, ich blende die Namen mal aus, ne? XY, auch sie muss sich hier mal etwas in den Arsch treten, wegen ihrer Fehler im Fall Rebecca Reusch. Ich kenne ihren Podcast zwar nicht, aber hätten sie keine schweren Fehler gemacht, hätten sie vorher mal einen Blog zum Fall Rebecca Reusch lesen und verstehen müssen und hätten sie genau das, wären sie auf Knien angekrochen gekommen und hätten darum gebeten, dass ich als Universalgenie ihnen gnädig ihren Platz in der Staatsform der Zukunft anweise. Punkt.
Das mit dem Universalgenie ist echt das Geilste.
Wow.
Und dann finde ich auf einer Visitenkarte gut.
Hat er irgendwie so Babysitter-Karriere, genau. Und das geht dann nochmal so weiter irgendwie. Das zu ignorieren und einen beschissenen Podcast ohne das Universalgenie hinzuschmeißen, bedeutet das Ende ihrer beruflichen Murksa-Existenz, wenn sie nicht augenblicklich Einsicht bekunden.
Ich habe in meinem Leben noch nie etwas so Narzisstisches gelesen. Das ist einfach der Knaller.
Ja, vor allem, weil er fängt damit an, ich habe ihren Podcast zwar nicht gehört, aber...
Na, das wäre ja unter seinem Niveau.
Ne? Ja, mir macht halt die Zeile Angst, dass er sagt, da wo sie sich im zukünftigen System einordnen dürfen.
Also genau,
das,
und dann
da,
ist
da,
ja...
Da habe ich halt Angst, wir werden alle umgebracht. Das ist die
Stimme, nee, danach hat er noch einen Link, so ein Google-Link, Babysitterkratie. Babysitterkratie? Da habe ich gar nicht drauf geklickt. Was ist denn Babysitter?
Klick da bloß nicht drauf.
Nee, keine Links. Ich habe ja eh nur einen Screenshot, aber deswegen habe ich nicht drauf geklickt, vermutlich.
Probier mal, man weiß nie.
Ja, und das ist halt so.
Also Babysitterkratie gibt es auf Google tatsächlich. Was meint ihr, wie viele Ergebnisse es zu Babysitterkratie auf Google gibt? Wie viele Treffer?
3.
10.
5.
Echt?
5. Und sie kommen alle von seiner Website.
Ach so.
Und dann wissen wir jetzt auch wer. Zumindest in 3. Ja,
vor allem seine Website sieht er so nach Windows 95 irgendwie aus. Das ist so geil.
Total. Und ich habe mir die auch mal angeguckt und da schreibt er auch irgendwie, wie er quasi zertifiziert bekommen hat, dass er ein Universalgenie ist. Und das sah so aus, dass irgendwer mal gesagt hat, dass er ja so genial wäre. So ungefähr.
Da ist geil, ein Foto, oder? Von ihm, ja, mit einer drauf gemappten Krone. Und da ist drauf geschrieben Universalgenie. Okay, ich bin beeindruckt. Ja. Aber das riecht natürlich nach schlimmen psychischen Problemen.
Ja, wir waren auch auf jeden Fall sehr verwirrt. Das waren dann aber auch eher so die, wo man noch drüber schmunzeln konnte, ne? So. Ja, interessant. Aber ich bin froh, das war das letzte Wochenende, haben wir irgendwie diese komplette Doppelfolge gemacht. Und danach war ich auch fertig. Das war echt anstrengend irgendwie. Weil das ist nochmal, ja, das ist halt echt, boah, das ist richtig anstrengende Arbeit einfach. Vor allem so über 2 Nächte dann mehr oder weniger dieses Ding zusammenkloppen.
Wieso kannst du nicht tagsüber arbeiten?
Kann ich ja, mache ich ja. Habe ich da ja. Also ich habe tatsächlich von Montagmittags bis Dienstagmorgens, dann wir waren ja zu dritt, ne? Miriam war in Dänemark. Mhm. Lena in Berlin und ich hier und dann halt immer hin und her geschickt, wieder nochmal was anders aufgenommen. Ja, die sind so textkritisch, ne? Das ist so anstrengend, aber es ist letztendlich natürlich richtig. Gerade bei solchen, also es ist ja wie ein Hörspiel, gebauter Beitrag halt, ne? Da macht es ja auch Sinn, dann irgendwie sehr textkritisch zu sein. Da. Aber es ist natürlich anstrengend für mich.
Also ich scroll gerade auf dieser Seite. Immer noch. Das ist Also da ist sehr, sehr, sehr viel Text. Ich glaube, da ist mehr Text als in eurem Podcast über diesen Fall.
Hat er. Ja, da ist das.
Ja, der Person, ich hab die Website mir auch mal geguckt, das war wohl so, ich habe Zeitungen gefunden, die über ihn berichtet haben, als Universalgenie, natürlich nicht, aber er hat wohl mal für einen anderen Mordfall vor ein paar Jahren irgendeinen Tipp gegeben, hat gesagt, kümmert euch da mal drum, ja. Und hat wohl so den entscheidenden Tipp gegeben, der zur Ergreifung des Täters geführt hat, so bei Aktenzeichen Y oder sowas. Und seitdem sagte er, könnte alle Mordfälle an jungen Mädchen halt aufklären,
weil dann hat er sich einen
Durchblick, einen kriminalistischen Durchblick hat. Und jetzt soll man ihn immer fragen. Er ist total beleidigt, dass die Polizei nicht immer fragt, jetzt wo er doch so mal bewiesen hat, dass es kann.
Narzissmus.
Ja. Naja, sowas kriegt man dann, ne?
Mhm. Oh, wow. Ja, schön.
Ja, es ist interessant. Ja, hat auf jeden Fall scheinbar gut funktioniert. Also da sind extrem viele Leute in extrem kurzer Zeit drauf angesprungen, was die da irgendwie, die haben ja noch Fragen gesagt, hier, ihr könnt uns auch noch Hinweise, was die für Hinweise gekriegt haben. Irgendwelche Leute, die irgendwas geschrieben haben von so einem Medium, das wüsste, wo Rebecca ist und sonst. Naja.
Achso, ich habe euch gar nicht zu eurer Zeitplanung gefragt. Wie lange ist das hier angelegt?
Achso, wir haben keine Zeitplanung.
Dienstagmorgen. Ah.
Also wenn du ins Bett musst oder raus musst, musst du raus, so einfach.
Also ich glaube so 10 Uhr.
Ja.
Okay, dann fragen wir dich genau. Jetzt, dann machen wir erstmal mit dir weiter, weil sonst labern wir uns wieder kaputt. Wir haben dich ja eingeladen,
dass du uns was erzählt. Moment, also ein bisschen Struktur schon, ja. Dann sag du doch wenigstens noch, was du gemacht hast, damit wir das beenden können, dieses Segment, bitte.
Okay, oh, eine Sache noch.
Das will ich rausgeschnitten haben.
Ich habe einen E-Drum gebaut. Cool, ne?
Klingt geil.
Ja, über Superior Drummer läuft das. Ja. Ich habe so V-Drum-Dinger da von Roland zusammengebastelt jetzt irgendwie um ein richtiges Snare, aber mit einem Trigger und so weiter. Ist egal, ich höre auf zu nörden.
Okay, dann erzähle ich, was ich gemacht habe. Und du kannst, da es eine pointierte Geschichte ist, die mit einem Tusch auf deinem E-Drum beenden.
Okay.
Jemand hat von mir ein Bild gekauft in der Schweiz. Und war noch verunsichert und sagte, wenn du mir das schickst, weil es groß ist, 1,80x1,20, kommt das denn nicht zu klump an? Und ich sag, nee, ich brauche da mal eine Holzkiste extra dafür, das kommt schon sicher an. Hab eine Spedition bestellt, hab das auch nicht eingepackt, dann war das 4 Tage unterwegs, dann war es 6 Tage unterwegs, dann war 8 Tage unterwegs, dann kam es beim Kunden an und das Bild war vollkommen zerstört. Joscha? Auf der Holzkiste waren Fußabdrücke und zur 20.30 Uhr, da ist jemand über diese Holzkiste gelaufen, hat sie damit vollkommen eingedrückt, Joscha? Dann waren die Ecken alle ausgerissen, also teilweise Dachlatten, so 24 mm Dachlatten, wirklich vollkommen durchgebrochen, als wenn jemand mit dem Gabelstapler drüber gefahren ist, Joscha, mit dem Gabelstapler. Und ausgerechnet bei dem Kunden, der mich vorher, ich mache den Kunden ja nie, der hat so Sorgen. Und ich habe gesagt, nein, mach ich keine Sorgen, die Spedition extra. Das hat 250 Euro gekostet, der Scheiß, anstatt 80 Euro mit DHL, weil die noch Zoll gemacht haben. Also ich dachte, die Spedition kann das ja wohl. Und was haben sie gemacht? Total kaputt, Joscha. Ja, das war meine Geschichte.
Du bist Künstler?
Horror. Ja. Vollkommen zerstört haben die das.
Alter.
Jetzt habe ich Versicherung halt. Ja, aber es ist halt zu ätzend, weil Versicherung ist alles eins, aber dann weißt du willst ja, dass das sicher ankommt und die Kunden ein Vertrauen zu dir haben als Künstler und nicht, dass du Scheiße machst. Und dann kommt diese, ja, ich schicke euch mal ein Bild von der Holzkiste, wie die aussah. Kannst ihr euch nicht vorstellen.
Hatte er sich
verliebt? Ich glaube, der ist wirklich mal mit dem Gabelstapler durchgefahren.
Hatte er sich verliebt in das Bild? War es emotional für den oder war es ein.
Nee, ich glaube nicht.
Okay.
Also ja, nee, der wollte es haben, aber es ist halt ätzend. Auch wenn die Schweiz ist echt weit weg, weißt du, da fährst du nicht mehr hin und sagst, ich hole das jetzt mal ab und reparier's oder gucken, was man noch machen kann. Es ist halt alles dann über Online und Internet und so. Finde ich völlig wahrscheinlich.
In Corona, ja.
Naja.
Ja.
Alles kaputt. Habe ich was Schönes erlebt? Ich habe viel gekocht und viel gegessen. Ich werde immer runder. Ich werde den Lockdown als Kugel verlassen.
Ich habe irgendwie abgenommen. Ich weiß gar nicht, wieso. Ich vergesse, glaube ich, manchmal einfach zu essen. Das ist das Problem. Naja.
Du ja. Musst also einen Essens-Podcast schneiden.
Wahrscheinlich, ne? Ich mache jetzt erstmal. Weiß ich gar nicht. Ich sag das lieber nicht, dass ich Ärger kriege oder so, ne? Wenn so Sachen.
Mach mal kurz einen Jingle. Wir machen jetzt die Hörerbefragung. Der Malik wird jetzt als Hörer interviewt. Wir wollen die Fragen stellen, wie jedem Hörer, der hier zu Gast ist, stellen. Du kannst aufgeregt sein. Jetzt kommt es ganz auf dich an.
Oh, das war ein falscher Ton.
Das ist der Jingle für Malik? Naja. Gut.
Nee.
Malik, nicht schön, dass du bei uns bist. Wir sind sehr traurig. Nein,
ekelhaft.
Hervorragend. Wir haben unsere Standardfragen an Podcast-Hörer. Die würden wir dir auch stellen. Stimmt's, Christiane? Stimmt's,
so ist
ja,
Schaff?
Ja.
Erste Frage natürlich, Podcast. Mhm. Wir streiten uns hier seit Anbeginn der Zeit um die Länge. Was ist für dich die optimale Länge eines Podcasts? Wie lang soll das sein?
Das kommt drauf an. Tendenziell bin ich die Fraktion, kann nicht lang genug sein, wenn es geil ist. Aber ich verstehe, dass es Formate gibt, wo das gar nicht angesagt ist. Es ist leider eine Entweder-Oder oder eine Sowohl-als-auch-Antwort. Das Medium ist einfach so breit gefächert. Also es ist toll, einen täglichen 15-Minuten-Podcast zu machen. Es ist genauso geil, alle 2 Wochen 4 Stunden aufzunehmen, die einfach immer zu kurz sind. Trotzdem.
Ja. Und dir selber als Podcast-Macher, welche Länge macht dir am meisten Spaß?
Ich denke an unseren Tech-Podcast, der war gestern 4,5 Stunden oder sowas. Das ist schon sehr anstrengend irgendwann. Der Weisheit ist zum Beispiel als Format beschränkt auf genau 60 Minuten. Das heißt, das Ding ist zu Ende, egal ob einer noch mitten im Satz ist nach 60 Minuten. Das hat manchmal, ist man schon gehetzt. Deswegen glaube ich, irgendwas dazwischen. Ich glaube so, wenn man 2 Stunden hinbekommt, hat man alles sagen können, aber sich noch nicht überanstrengt.
Stell dir vor, du bist mit deinem Elektroflugzeug unterwegs, der Pilot hat es schon dahin gerafft, du weißt, du wirst jetzt diese letzte Insel, was nicht Norderney ist, erreichen mit der letzten Kraft der Elektrotechnik und danach für immer auf dieser Insel bleiben müssen und hast natürlich nie wieder LTE-Empfang, geschweige 3G und musst 3 Podcasts, kannst du noch schnell runterladen, ne? Bevor du merkst, oh, ich komme aus dem Netz und die sind die letzten, die du in deinem Leben ab neu abonnieren wirst. Welche wären das? Welche würdest du mitnehmen? Deine 3 Top-Podcasts.
Accidental Tech Podcast wäre wahrscheinlich einer von denen.
Dann, okay, worum es da geht?
3 weiße mittelalte Männer reden über Technik auf Englisch, sind Amis. So Mac, Macintosh, ne, Technikkram, Programmierung, sowas. Das wäre einer. Wahrscheinlich irgendwas von Tim Pritlove, was mit Politik zu tun hat. Und dann, ja, oder sowas wie Lage der Nation oder so. Lass mich kurz überlegen. Vielleicht den Presseclub. Also eine Lage der Nation oder Presseclub für irgendwas, für was Politisches. Ja, dann nehme ich die beiden.
Okay. Und meinst du denn für dich, der geilste Podcast, den du jemals gehört hast, ist schon erschienen oder wird noch kommen?
Ich finde schon so viele so geil. Also da, ja, das wird natürlich, ne, es ist so, ist der geilste Film schon gedreht? Naja, vielleicht der, den ich mit 20 am geilsten fand, finde ich mit 30 dann nicht mehr so geil. Und dann finde ich mit 33 wieder einen neuen Film. Also ich glaube, das ist im Fluss, aber ich würde mal sagen, das Niveau ist dermaßen hoch gerade, dass man auch nicht im Ansatz dazu kommt, nur einen Teil von dem zu hören, was an geilem Zeug da draußen ist. Dementsprechend hätte ich eine Allgemeinzufriedenheit, egal was da noch kommt. Aber es wird sicherlich mich in 2 Jahren irgendwas begeistern, von dem ich jetzt noch nichts ahne. Ja, will ich auch mal hoffen.
Was ist dein Wunsch für 2021 als Hörer an die podcastende Welt? Was möchtest du von der Podcast-Welt? Hast du Wünsche, Bedürfnisse? Möchtest du uns allen was mitteilen?
Ich möchte tatsächlich dazu beitragen, dass ihr und wir es alle noch leichter haben, Podcasts zu produzieren mit Ultraschall 5. Also tatsächlich ist das Designziel oder das mein Mitarbeitsziel ist, Klicks sparen, einfacher machen, die Schwelle niedriger für mehr Menschen, die nicht technikaffin sind, so ihren Traum zu verwirklichen, das möglich zu machen, wenn das ihr Traum ist.
Ja, habt ihr noch eine Frage, Christiane? Joscha? Zack, zack, raus damit.
Na, was ist denn eine richtig geile Podcast-Folge, die du in der letzten Zeit gehört hast? Also eine Folge nur, die du total empfehlen würdest. Bereich ist total egal.
Okay, das ist jetzt ein bisschen shameless self-plug, aber aus persönlichen Gründen finde ich das sehr geil. Mein Freund Micha Fischer, hat seinen ersten Podcast aufgenommen. Einfachmachen.wtf heißt die Seite. Also der Podcast heißt Einfach Machen. Und das ist ein sehr persönliches Projekt von ihm, weil er immer so das Selbstbild hat, oh, ich fange 1000 Sachen an, ich mache nie was fertig, ich will seit Jahren Podcasts machen, aber immer nur, ich bring's nie zu Ende, so. Ich kaufe mir ein Mikro, aber dann nehme ich nicht auf oder ne, solche Sachen. Und er hat es jetzt durchgezogen und das war diese, was ich eben schon mal erwähnt habe, wir sind mit Kopfhörern durch die Gegend gelaufen und haben Podcasts aufgenommen und er hat sich reingearbeitet, in dem Fall in Ultraschall, habe ich ihm natürlich geholfen, hat aber den ganzen Online-Kram, ne, Webseite aufsetzen und so alles gemacht, geil irgendwie auch gestaltet, coole Fotos drin und so Und das war eine sehr lustige Folge. Also es war auch tatsächlich ein Riesenspaß, draußen rumzulaufen und Quatsch zu machen, wie wir das immer machen. Aber haben tatsächlich auch über einige Inhalte, auch über diesen Weltrekordflug zufälligerweise, glaube ich, ja, auch geredet. Und ich bin einfach stolz auf Micha, dass er das gemacht hat. Und daher ist auch dieser Name entstanden. Weil es war so, ja, aber wenn ich das so mache, Und eigentlich ist er der Typ, der dann sagt, weißt du was, einfach machen. Und deswegen heißt das Ding, einfach machen.
Andere Frage, es gibt die Domain-Endung WTF?
Ja. Ich wollte die auch immer schon für irgendwas benutzen.
Sind die nicht, ich dachte, die wären irgendwie auf Länder oder so, aber ne.
Nee, es gibt inzwischen sehr, sehr viele Sonderdomains.
Ja, stimmt, es gibt ja auch so TV und all so ein Zeugs, ne?
Ja, ja, also inzwischen Punkt Berlin, also es gibt alles und alles, auf jeden Fall. Ja, aber WTF fand ich so lustig.
Sonst hätte ich gefragt, welches Land ist denn das?
Nee.
Als Danny und ich auf dem 36C3 waren, da haben wir auch mit vielen HörerInnen und anderen Podcastenden gesprochen. Und das war ja so am Ende eines Jahres. Und da haben wir sie so gefragt, was war denn für dich im vergangenen Jahr so die Entwicklung in der Podcast-Szene? Was hat die Szene irgendwie so ein bisschen weitergebracht oder das Medium an sich? Was würdest du denn sagen, war das in 2020?
Drosten.
Ja.
Für die Außenwirkung? Technisch, glaube ich, Studiolink, Ultraschall, also die Dinge gab es schon. Dementsprechend ist das nicht so ein 20, ne, ist so iterativ, wird es besser. Aber eigentlich würde ich sagen, ja, es gibt zwei Sachen. Das eine, was es vorangebracht hat, ist sowas wie Drosten. Und das, was das Gegenteil gemacht hat, ist tatsächlich, wo Joscha eben drüber geredet hat, Podimo, Spotify, sowas. Also quasi die Plattformen, die jetzt anfangen, oh, es gibt einen großen Markt, dort kann man Geld verdienen, lass uns einen Zaun drum bauen. Und das, was sozusagen das freie Podcasting anfängt, in Bedrängnis zu bringen, wenn man so will. Also, dass ich junge Menschen treffe und sage, hey, ich habe einen Podcast zu dem Thema, was du gerade angesprochen hast. Oh, cool, wo finde ich den denn auf Spotify? Und dann sage ich, gar nicht. Aus Gründen. Und dieses, für mich ist die normale App schon die Spotify-App, das hat halt 2020 eingeschlagen. Das ist natürlich das, was Spotify gerne möchte, aber das ist eben auch genau das, ne, so wie alle benutzen zum Chatten WhatsApp und nicht Signal und man versucht, sich gegen diesen Strom zu stemmen und zu sagen, okay, es gibt da definitiv Gründe in unser aller Interesse, das anders zu machen. So, deswegen ist es so ein zweischneidiges Schwert, wenn ich über 2020 und Podcasting nachdenke.
Mhm. Ich bin ja immer so ein bisschen hin und her gerissen. Gut, ich bin natürlich irgendwie gebiased, wie Christiane es so schon zu mir gesagt hat. Dadurch, dass ich damit Geld verdiene in dem Bereich mit genau diesen eben genannten Unternehmen. Andererseits habe ich aber das Gefühl, die Leute, was ich zumindest so mitkriege, die diese Podcasts, die ich jetzt so kommerziell quasi produziere, vorher so oder so niemals audiophil oder wahrscheinlich irgendwie viele auch von deinem Podcast oder Tim Pritlove an diese Sachen gefühlt nicht drangekommen wären. Ist aber nur so ein Gefühl, ne? Ich will das gar nicht irgendwie festsetzen als
Also ich würde zwei Sachen unterscheiden wollen. Die selbstproduzierten Formate von denen finde ich total legitim. Wenn eine Firma hingeht und sagt, wir machen jetzt Content, wir bezahlen für Content und man kann bei uns diesen Content hören, das ist ja völlig legitim. Ne? Wie wenn RTL einen Film dreht, dann siehst du natürlich auf RTL, das macht Sinn. Ja. Aber zum Beispiel bei Podimo mussten wir teils mit Anwaltsandrohungen mehrfach unsere Podcasts bei denen von der Plattform runterziehen. Da gibt es auch eine nette Homepage, podimo.net, wenn man sich das mal anguckt, wichtig, .net. Da gab es einiges hin und her, weil die dann einfach sagen, hey, wir nehmen anderer Leute tausende Stunden Menscharbeitszeit, kippen die bei uns auf die Plattform, damit Menschen bei uns mehr Content finden und bei uns Geld lassen. Und das geht halt gar nicht. Auch aus Spotify mussten wir Sachen wieder rausholen. Also deswegen, das sind so zwei Paar Schuhe. Spotify ist als Podcast-App eine schlechte Podcast-App.
Ja.
Also, ne, so. Das ist so. Das
heißt, sie haben mittlerweile, man kann schneller hören zum Beispiel, wenn man mittlerweile möchte, aber Kapitelmarken und sowas hast du ja auch alles
nicht. So, ne? Also, ne, es sind so Dinger, es ist cool, wenn Leute erst Kontakt vielleicht mit dem Medium bekommen, klar, so. Aber wenn sie denken, Spotify gleich Podcast, dann habe ich ein Problem damit.
Ja, das ist ja genau.
So. Und da, weißt du, das ist so, das hat nicht alles nur negative Effekte, aber es ist schon ganz klar, wo das Geld investiert wird und dass es immer versucht wird, Leute auf den Plattformen zu halten, natürlich mit dem Content. Ja. Und auch wenn ich meine Podcasts da reinkippen würde, dann verdienen die halt Geld damit, aber ich nicht. Das kenne ich schon als Musiker, daher.
Ja, wobei da ist es ja auch nochmal wieder so ein zweischneidiges Schwert, ne? Oder aber auch wieder nicht ganz so klar, wie man es gerne hätte, glaube ich. Ich meine, wenn du über Spotify jetzt, also die Labels, zum Beispiel, die Major-Labels zum Beispiel, kriegen ja eigentlich relativ viel Geld. Also Spotify macht ja keinen Plus in dem Sinne, ne? Nur ja, die Verträge sind halt, ja, und die Verträge sind halt anno 1990 oder so dann noch, ne? Was so Streaming-Sachen angeht. Das ist, zumindest so wie ich es bisher verstanden habe, eigentlich eher das größere Problem, als dass Spotify super wenig zahlt, ne? Sondern dass das dann letztendlich oft über die Verträge, aber das ist auch ein anderes Thema noch.
Ja, ist ein Mixed Bag an Zeug. Ich würde auch nicht sagen, Streaming ist falsch oder so, ne? Wir müssen zurück zu Vinyl. Also das ist auch nicht mein Statement, aber es ist halt auch nicht unproblematisch, weil einfach diese ganzen neuen Plattformen, egal was es ist, auch hier Clubhouse oder so, die neigen halt immer dazu, wir bauen ein Silo, wir versuchen es so schnell wie möglich zu expandieren, wie es nur irgendwie geht, um maximale Useranzahl, Userinnenanzahl zu kriegen, damit wir überhaupt irgendwie ein Player in diesem Markt werden. Und erst ab dann sind die überhaupt relevant. Und das ist das einzige Game, um das es geht. Egal, wie viel Geld verbrannt wird und so, es geht nur darum, User zu binden. Ja. Und das hat halt einfach Nebeneffekte. Sei es Datenschutz oder so, ne? Also Privacy müsste man eher sagen. Ja. Unsere Privatheit, die dabei drauf geht und. Adressbücher werden hochgeladen, ne? Clubhouse ist auch gerade abgemahnt worden, deswegen ist natürlich alles illegal, was die machen. Ja, aber Hauptsache schnell wachsen, egal. Werfen wir denen halt 100.000 Euro zu, egal, Hauptsache wachsen. So. Ja. Naja, aber ist ein großes Thema.
Ja.
Das finde ich ja auch bei Spotify. Ich habe jetzt auch den neuen Podcast, diesen 8082, den ich mit dem Alex zusammen mache. Und wir haben halt, mehr als ein Drittel der Hörer über Spotify. Und ich finde das ja gerade problematisch, wenn quasi, weil der Alex zum Beispiel macht seinen ersten Podcast mit mir, der war dem Metier gar nicht vertraut, auch als Hörer relativ wenig. Und wenn du damit geprägt wirst als Macher mit Spotify, bist du halt in so einem Tunnel drin, weil du auf einmal ganz konkrete Zahlen kriegst. Du hast auf einmal dieses, wann springen die Leute ab? Weil du dann aber keine Kapitelmarken hast, ist es tödlich für Formate. Also weißt du, weil ich dann erklären muss, ja, lass uns trotzdem unsere Rubriken durchziehen, auch wenn bei Spotify in der dritten Rubrik immer ein Drittel der Leute abspringt, bringt das nichts, danach zu gehen, nach diesen Zahlen, weil das nicht die repräsentative Podcast-Community ist, für die ich eigentlich sende und auch nicht mein Konzept ist. Weißt du, man ist, glaube ich, als Neuling ganz schnell dabei, sich selber dazu analysieren und sein Format tot zu machen. Ja. Weil man kein weniger Risiko eingehen kann und muss, weil man dieses direkte Feedback kriegt von Spotify. Und gleichzeitig diese weniger Convenience. Also auf einmal einen Podcast-Player zu haben, wo man am Anfang sagt, hier, wir machen extra Kapitel, wenn euch ein Thema nicht interessiert, skippt's einfach. Und bei Spotify springen die Leute halt ab, weil es kein Skippen gibt. So.
Guter Punkt.
Ja.
Ja, es hat witzigerweise auf Clubhouse waren wir in einem Raum, Tim Pritlove, ich und ich glaube Linus oder so, also Leute, die mit Podcasts mehr zu tun haben, und da war jemand, der ganz, ganz frisch so einen Podcast hatte und der meinte, was brauche ich, damit der Podcast groß wird oder so, und man merkte die Zurückhaltung bei allen Anwesenden, weil es war so, niemand kümmert sich drum, den Podcast groß zu machen, sondern die Leute, die das lange machen, machen es, wahrscheinlich wie ihr auch, aus Bock an der Sache. Das allererste, was du brauchst, ist einfach Bock, das zu machen. Der Rest ergibt sich, du kannst ja immer ein bisschen rumfeilen und so. Wenn du nur in so ein Thema, egal welches im Leben, in so ein Thema reingehst, es muss maximal wachsen, dann wirst du was ganz anderes tun als aus Leidenschaft.
Ja.
Und deswegen, da würde ich mich halt fragen, was ist dein Ziel? Ist das ein Marketing-Tool? Dann musst du da anders beruflich drauf gucken, als wenn du sagst, ich habe Bock, einen Podcast zu machen, auf eine Art, die ich liebe und die ich auch gerne ein paar Jahre machen möchte oder so.
Ja, wenn man das andere machen will, dann muss man halt einfach gucken, dass man irgendwie redaktionell tätig wird und dass so ein Konzept dann bei irgendeiner Produktionsfirma pitcht oder so, ne?
Ja.
Wenn du halt wirklich so dieses Ziel hast, aber das ist natürlich nicht irgendwie, ich glaube, das ist schwierig, das sollte nicht das Ziel sein, wenn man selber einfach einen Podcast machen will.
Ich glaube, es ist legitim als Ziel, aber man sollte sich selber darüber bewusst sein. Also irgendwie zu denken, hey, wie wäre es, wenn ich was mache, was mir Spaß macht und ich bin nicht deprimiert, wenn es nicht explodiert oder so. Also es ist, warum macht man, ich meine, du bist ja auch Musiker, warum macht man eine Band oder ne, du malst Bilder, warum macht man das? Das macht man doch nicht, wenn man sagt, ja, okay, aber wenn mein nächstes Bild nicht 15% mehr Revenue als mein letztes, so dann ist so, dann fängst du da gar nicht mehr an.
Ich glaube, das ist mal bei dem Punkt Qualitätshörer, ne? Dass uns allen, glaube ich, wichtiger ist, nicht die Anzahl der Hörerinnen und Hörer, sondern dass sie dich beteiligen, Feedback geben, mitmachen, Das Hören, weißt du, das ist einfach, ich finde auch bei Audiophil, wenn wir hier Audiokommentare kriegen oder Leute, die uns Texte schreiben und Reviews zur letzten Folge, finde ich es einfach, ist mir egal, ob das 10 oder 20 sind, Hauptsache sie sind geil, so.
Das ja, hatte tatsächlich Spotify mit Anchor ja ganz cool gemacht, ne? Ich habe das mal installiert bei mir. Du kannst über Anchor ja auch Podcasts hören und du hast so eine direkte Kommentarfunktion, ne? Per Audiokommentar. Das ist schon, finde ich, ganz cool irgendwie. Inwieweit das dann genutzt wird, ist eine andere Frage, ne? Ich weiß nicht, wie viele Leute über Anchor Podcast hören.
Ich noch nie.
Nee.
Keine Ahnung.
Ich auch nicht. Ich habe mir nur mal, weil Dirk das in so einem Podcast letztens erwähnt hat, in dieser Folge, hatte ich mir das mal, das ist schon ganz cool. Du hast halt den Player so und dann hast du einfach da die Waveform, dann hast du eine Kommentarfunktion, da klickst du drauf und dann wird für die Stelle kriegt der Host dann wahrscheinlich einfach mit einem Timecode versehen eine Audionachricht von dir.
Aber ganz kurz, wenn wir da jetzt sowieso schon sind bei diesem Thema, was sind eigentlich die Downloads wert und ist nicht das Feedback eigentlich viel mehr wert? Da kannst du mal das Snippet Nummer 1 abspielen, weil das trifft genau diesen Punkt.
Smart.
Ich glaube, dass das die wichtigere Metrik ist. Das ist ja die nächste Frage. Ja, was ist denn ein erfolgreicher Podcast? Und da ist dann so dieses, rufe ich ins Nichts oder bekomme ich eine Antwort, ist, finde ich, für mich der wichtigere Erfolgsfaktor als jetzt, wie viele Leute es insgesamt sind. Aber es ist trotzdem so, dass die Leute natürlich irgendwie sehen wollen, dass Dinge sich nach oben, nach vorne bewegen. Und da ist so eine abrufbare Statistik natürlich was sehr Verlockendes, sagen wir es mal so.
Ja, natürlich. Das, wenn ich an einer Schüssel mit Schokolade vorbeigehe, dann kostet das Überwindung da rein, nicht reinzugreifen. Und das ist da genauso, das ist ja klar. Das Problem ist halt einfach nur, die meisten Zahlen sind halt schlicht und ergreifend gelogen. Und dann macht man sie sich schön. Und ich glaube, man verhungert auf Dauer, wenn du kein Feedback bekommst. Also von Zahlen ernährt sich kein Schwein.
No. Ja, und das finde ich halt auch so. Also ich freue mich über Feedback und über iTunes-Rezensionen und so ein Kram einfach so viel mehr, weil man dadurch halt so einen kleinen Einblick bekommt, dass den Leuten das, was du da erzählst, Monat für Monat wirklich was bedeutet. Und das kann dir keine Zahl, sei sie noch so hoch, irgendwie vermitteln.
Haben wir noch, hast du noch ein Snippet zu diesen iTunes-Bewertungen ad hoc? Also hast du einen mitgebracht? Wolltest du darüber noch sprechen, Christiane?
Über iTunes-Bewertung nicht, aber vielleicht noch ganz kurz für die Hörenden zur Erklärung, woher das jetzt kam. Wir haben alle drei eine Folge gehört von Dirk Prims Podcast Projekt Tagebuch, wo er Christian vom FÜD Post-Podcast, wie sagt man denn?
Suchmaschine
zu Gast hatte und die haben sich über ganz viele Nerd-Themen in Bezug auf das Podcasten unterhalten, unter anderem Hörerzahlen und Feedback und wie man das Ganze eigentlich irgendwie ja sichtbar machen kann, wie wichtig ein Podcast ist sozusagen in der Podcast-Welt. Darum geht das zweite Snippet, was ich habe. Ich weiß nicht, ob das jetzt, wollen wir das jetzt schon machen? Oder?
Ja, warte, ich wollte kurz anschließen.
Ich will Struktur haben, Leute.
Das ist die Struktur. Gespräch mit uns allen. Ich wollte nämlich anschließen auf die Qualität der Kommentare, weil es gibt in diesem Dirk Prims Podcast gibt es eine Auseinandersetzung damit, wer hat eigentlich die drei meisten Bewertungen auf iTunes, welche Podcasts. So. Und da geht es halt um Qualität. Ne? Wie viel haben wir Rezession? 20 oder so? Keine Ahnung. So, ich lese mal vor. Gemischtes Hack hat nämlich eine der meisten, hat 14.800 iTunes-Rezessionen. Ja?
Ja.
So, aber was die Frage, was war für eine Qualität? Ich lese euch mal 10 vor. Okay. Nicht das Beste vom Brokkoli. You always know the right thing to say. Nächster Kommentar. You always know the right thing to say. Nächste Rezension. You always think the right thing to say. Nächste, also es geht nur noch 20 Bewertungen, dann ist immer dasselbe. Keine Ahnung, von welchem Bot das kommt. Müll. An Spotify verkauft. Ach, Tommy, Herzchen. Dort Rory, gut. So dumm. Bester Podcast, den es gibt. Cool. Die Jungs haben sich verkauft. Sehr geil. Schade. Frage. Smiley nach unten. Äffchen, ließ die Augen zu halten. So, das waren jetzt 20 Rezensionen bei iTunes. Da kann man sich auch die Frage, ist das jetzt ein Kommentarspalt? Also was bringt den 14.000 sozusagen in dieser Qualität.
Dem
also
bringt ich finde
auch, das ist kein, also für einen Neuhörer kein Qualitätskriterium.
Ja, nein, aber das, ja das bringt den Podcast in die Charts nach oben.
Genau.
Und da bleibt er lange
aber mehr
Zeit,
aber auch
wenn
nicht.
Der so viele Podcast, so viele Rezensionen und Bewertungen in so kurzer Zeit bekommt. Und das ist ja für viele Leute erstmal ein Ding, was dann den Erfolg eines Podcasts auch ausmacht, wenn der eben dann sichtbar bleibt in den Podcast-Charts.
Gerade für die, das, ja, weil das ist ja ein kommerziell produziertes Produkt. Das ist jetzt ja kein freier Podcast von Christiane oder von Danny, sondern das ist ja, da sitzt ja eine Produktionsfirma. Ich weiß nicht, wer da, ob da dieses Studio Bums oder sowas sitzen da wahrscheinlich hinter und produzieren dieses Ding. Und da geht es natürlich ausschließlich darum, wir müssen hoch in den Charts sein, damit wir viel Geld damit verdienen.
Genau.
Also da, die haben ihr Ziel eigentlich schon erreicht.
Zu der Frage auf Clubhouse mit, wie werde ich erfolgreich in meinem Podcast, unsere Haltung dazu und eben, genau, das ist eine andere Haltung. Wir wollen uns nicht verkaufen, wir wollen eben keine Rezensionen haben, die heißen I love your perspective on life. So, und das 20 Mal hintereinander bringt uns halt nichts. Und das ist auch nicht unser Qualitätsbewusstsein.
Nee, genau. Also, ne, die Podcast kannst du halt eigentlich nicht, dieser Podcast ist eigentlich schwierig damit zu vergleichen, weil er ja genau das kriegt, was er will. Nämlich viele Bewertungen.
Es ging
eigentlich
nur um die Qualität der Bewertung, weil es ja in Dirk Brings Podcast so ein Thema war mit, was bringen Rezensionen, welche Wertigkeit haben die. Finde ich an diesem Beispiel, weil es da eben auch ein Thema war,
ach so,
diese
ja,
top kommentierten Podcasts, was für Rezensionen die eigentlich bekommen.
Ja. So.
Man kann übrigens Downloads auch kaufen. Wollt ihr wissen, was sowas kostet?
Sag mal.
Mach ich sofort für Audiophil. Komm, wir kaufen welche.
Was hättet ihr denn gern? Hättet ihr gern Downloads aus den USA oder ist euch der Ort total egal?
Geht Schweiz? Die haben Geld.
Nee, es geht nur USA oder weltweit hier in
diesem. Da mach weltweit. Weil ich glaube, 100 weltweit. Schweizer Hörer definitiv.
Die Billigen sind immer Philippinen.
Ja, so. Wollte ich gerade sagen.
Ja, ja. Ja. Wie viele hätten wir denn gern? 10.000. 10.000 USA gibt es nicht im Angebot. 10.000 weltweite 55 Euro. 8.000 USA-Downloads 104 Euro.
Ach, krass, das ist ja gar nicht mal teuer, ne? Also okay, so gesehen. So
bestellt.
Aber es sind halt nur Downloads, es sind keine Rezensionen, die kann man bestimmt ja, auch noch. Ja, klar, ja, kann man die kaufen. Das, was du vorgelesen hast, das sind ja gekaufte Rezensionen, ist ja Bullshit.
Es gab doch mal die Leute, die London schaden wollten mit gekauften Rezensionen und Likes. Du kannst, ich kann dir jetzt Instagram-Likes kaufen, bis Instagram dich sperrt.
Hm.
Und du musst dann nachweisen, dass du gar nicht die 1000 Fake-Accounts bestellst.
Stimmt, ne? Ja.
Das ist krank, ey.
Ich fand bei dem Gespräch, um nochmal auf dieses Gespräch mit Dirk und wie heißt er denn?
Christian
zurückzukommen. Was ich spannend fand oder interessant war, dieses Spam-Ding, weil das war mir gar nicht bewusst, dass es Spam-Podcasts gibt.
Hä?
Ja. Erklär mal, was damit gemeint ist.
Das ist im Prinzip ja wirklich zum Beispiel, ich glaube, er hatte das Beispiel mit so einem Zahnarzt genommen, genau, der quasi so einen 3-Minuten-Podcast oder sowas macht, wo er irgendwie kurz eine Leistung erklärt und dann aber eigentlich es nur darauf hinausläuft, dass man die bei ihm kaufen kann.
Und es geht aber eigentlich gar nicht um den Podcast an sich, sondern nur, wenn man
um den
bei
Verkauf.
Google nach dem Zahnarzt sucht, denkt, der hat einen Podcast. Das ist ja ein Qualitätsmerkmal. Wenn man reinhört, hört man ihn sogar. Also es geht gar nicht um den Podcast, sondern über Google-Ranking.
So, und das
und es gibt
damit muss er sich umschlagen und das rausfiltern auf jeden Fall.
Genau, und es gibt auch Roboter generiert, also wo Leute nur kurze Sätze vorlesen, die gehen dann 30 Sekunden und gehen dann wirklich zu, ein Schuhmacher in Lower Manhattan und dann geht es nur darum, den bei Google hochzukriegen. Aber mit dem Podcast hat der inhaltlich gar nichts zu tun. Er liest da halt nur den Google-Eintrag vor.
Genau, wie das halt mit Blogs auch passiert, mit WordPress-Seiten, die für SEO-Sachen genutzt werden. Eine Freundin von mir hat das mal gemacht und ich muss das immer erzählen, wenn es zu diesem Thema kommt, weil ich das so lustig finde. Die hat mal so SEO-Fake-Artikel geschrieben für eine Firma, Markisen haben die hergestellt. Und in diesem Text, das waren halt totale Bullshit-Texte, die musste halt häufig diese Wörter da unterbringen. Ne? Und in einem Text, mein absoluter Lieblingstext, wurde die Genesis nacherzählt, also die Schöpfungsgeschichte. Und das, was am Ende rauskam, war, dass Gott am 8. Tag das Plissé erschuf. Wahnsinn, oder? Ich fand das so witzig. Wenn ich das erzähle, ist es nie so witzig. Aber
das ist halt
das was auch mit diesem Spam-Podcast passiert.
Ja, fand ich auf jeden Fall spannend. War mir gar nicht bewusst, dass es sowas dann auch mittlerweile gibt irgendwie. Ne? Andererseits auch dann doch wieder gar nicht so verwunderlich.
Ja, wenn wir jetzt sowieso schon dabei sind, kannst du auch noch das zweite Snippet abspielen. Da geht es nämlich darum, ja, was verschiedene Downloadzahlen eigentlich so bedeuten. Also wie viele Downloads eigentlich, also wenn man sich vergleicht mit anderen Podcasts, wo man da eigentlich steht.
Ist ja die Frage,
ich höre
ob die,
einen,
oh, sag mal. Sorry, von wem die erhoben wurden, ne? Ah. Also ein Spotify-Nummer hat ja eine andere Bedeutung als eine von Podlife oder so, Podlove.
Ja. Ja.
Soll ich den Stimmel mal abspielen?
Genau, darum geht es jetzt gerade.
Ich höre einen englischen Podcast, so einen Meta-Podcast, der heißt The Feed. Das ist das Meta-Format von Libsyn. Und die sind deswegen interessant, weil die in jeder Folge ihre Download-Statistiken benennen. Und zwar sagen die, die teilen das auf, die sagen, also die Medianzahl sagen die einem, das heißt so, im Mittel wird runtergeladen, Doppelpunkt, ja, und dann sagen sie einem noch ein paar andere Stufen. Und da ist im Grunde schwankt es bei denen zwischen 120 und 150 Downloads nach 30 Tagen. Das heißt, wenn man seinen Podcast veröffentlicht und man hat 120 Downloads nach 30 Tagen Veröffentlichung auf der Episode, dann ist man höher in den Downloads als die Hälfte der Podcast-Szene. Das heißt, so ab den 130 bist du in der oberen Hälfte sozusagen. Und die gehen mal mehrere so Stufen. Also wenn man zum Beispiel mehr als 1000 Downloads nach 30 Tagen hat, dann ist man in den Top 20% der gesamten Podcaster. Und dann gibt es noch eine Stufe bei 5000. Ab der fangen die meisten an, irgendwie zu monetarisieren dort. Und dann gibt es noch eine Stufe weiter oben. Ja, und das ist eigentlich ganz spannend zu hören, weil schon diese 120, da hatte ich immer so dieses achselzuckende, ja, die kriege ich aber hin. Ja, also diese 120 im Download, da, wenn du einfach mal konsequent bist und die Leute darauf hinweist und freundlich bist und nach Feedback fragst und einfach dran bleibst, ja, dann dauert es vielleicht ein paar Wochen oder ein paar Episoden, aber irgendwann bist du da. Also wenn ich jetzt mal Fotomenschen anschaue, die haben jetzt, die letzte Folge hatte nach 24 Stunden schon 213 Downloads.
Ja, ich weiß natürlich nicht, wo dieser Podcast, den er da beschreibt, die Daten herbekommt. Das ist mir im Laufe der Folge auch nicht so richtig klar geworden. Aber ich finde die Zahl schon krass, weil in meiner Podcast-Studie habe ich das ja auch abgefragt, ne, wie viele Downloads eine Folge im Durchschnitt hat, wobei das natürlich alles auf geschätzten Daten dann basierte, die Leute da angegeben haben. Und da lag der Median bei 500. Das heißt, die Hälfte der Podcastenden, die da mitgemacht haben, haben Hörerzahlen pro Folge von maximal 500. Und das ist natürlich schon ein anderer Wert als 120. 120 finde ich extrem wenig. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Ja, aber da ging es doch mit der Zahl im Prinzip nur darum, dass du im ersten Drittel oder was von der Gesamtmenge bist, oder was?
Obere Hälfte.
Oder obere Hälfte schon im Prinzip. Also
genau,
das war
also
ja im Prinzip nur.
Ja, auf mal 50% der Daten, die da eingeflossen sind, der Podcasts haben unter 120 Downloads pro Folge.
Das ist wirklich krass. Wenig.
Ja.
Also das finde ich auch erstaunlich. 120 sind ja quasi Freunde, Familie und dann noch drei. Ich kann nur einen kleinen Datenpunkt zufügen. Einer meiner Podcasts, Teenager Sex Beichte, der hatte mal, ich glaube so 10.000 pro Folge der ist gerade nicht so aktiv, aber das war 34C3, ich weiß nicht so genau, ein paar Jahre her auf jeden Fall. Relativ früh, wenn man von heute aus guckt, was Podcasting angeht. Das war auf jeden Fall so, dass dann Agenturen auf einen zukommen und irgendwie Monetarisierungskram anbieten wollen. Und das ist halt vollkommen offensichtlich, dass die auch nicht eine Sekunde davon gehört haben. Sonst hätten sie gewusst, dass ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Ich sag mal, wir hatten schon immer Werbung im Podcast, zum Beispiel für den Dönermann bei uns hier an der Ecke und so. Und wir haben halt immer, das ist ein sehr satirisches Format, was im Prinzip alles geht immer kaputt die ganze Zeit. Das ist ein bisschen, ist es schwer zu erklären. Ist auch egal. Jedenfalls ist es so, wenn dann irgendwer kommt, Porsche oder wer auch immer, und sagt, ja, hier, wir wollen den Podcast platzieren, die auf iTunes da und da sind. Und dann wir machen halt immer genau, was wir wollen, unser Ding. Und die Werbung, die wir machen, machen wir auch, wie wir wollen. Und normalerweise kommt dabei halt raus, dass die Produkte nichts wert sind oder was auch immer. Also es ist sehr satirisch. Und wir haben halt auch gesagt, ja klar, ihr könnt es gerne Geld geben. Wir sagen sowieso die ganze Zeit, auch den Hörerinnen hören permanent, alle sollen immer Geld schicken und so. Das gehört zu dem Podcast dazu, zur Erzählung sozusagen. Und dann setzte sich Johnny in Hamburg mit einem von diesen Fuzzis da, von den Marketing-Fuzzis zusammen. Das ist also mein Kompagnon, Johnny, mit dem ich das mache. Und wir haben gesagt, geil, triff dich mal mit denen. Die haben garantiert keine Sekunde gehört, was wir überhaupt tun. Wir haben gesagt, pass auf, ist ganz einfach. Ihr könnt bei uns platzieren, was ihr wollt, aber wir machen die Werbung für das Produkt, wie wir wollen. nämlich genau auf Teenager-Sex-Beichte-Art. Und ist egal, genau, macht einfach und so. Und dann, glaube ich, haben sie mal reingehört, haben wir nie wieder was von denen gehört. Aber wir haben auch gesagt, original, wir machen eh die ganze Zeit Werbung für irgendwelche Dinge. Und immer so, ja, wir waren schon Fans, bevor die Sponsor waren, das ist so ein Running Gag. Ne? So, das war seit Tag 1 war das so, als wir keine Hörer hatten und sowas. Und das wäre sowas gewesen, wo ich so denke, aber da haben wir halt gemerkt, wegen Datenpunkt, das war eine Schwelle, wenn du so bei den 10.000 oder ich meine im Durchschnitt vielleicht 5 oder 7 oder sowas warst, da haben auch Leute schon gesagt, okay, du bist in den Top, was hast du eben gesagt, 10%, 20% oder irgendwie zu der Zeit, wohlgemerkt. Ne? Das ist
wo haben die
drei
da
Jahre her oder so.
Wo haben die
ja, wir haben ja Podlove, wir veröffentlichen ja selber, wir wissen ja.
Ah, okay.
Podlove versucht ja auch Bots rauszurechnen und doppelte Downloads werden geblockt. Also wenn du zu Hause bist und dein Mac lädt jetzt in iTunes was runter und dein Handy lädt auch in iTunes was runter, dann in den Podcast-App was runter, dann wird es nicht zweimal gezählt und so, okay, weil es von der gleichen IP kommt. Und also die versuchen, echte Downloads rauszurechnen, weil das ist ja nicht für irgendwen, sondern nur für die Podcasterin oder den Podcaster selber.
Was mich, dieser 120-Hörerinnen-Zahl ja beeindruckt hat, finde ich, dass wenn Leute da mitmachen, also aktive Podcasts sagen, ich habe 120 Hörer und das sind die untersten 50%, das sind ja echt viele, dann also im statistisch hochgerechnet, zeigt das ja aber, mit welcher Lust und welcher Leidenschaft Leute so kleine Projekte an den Start kriegen. Also wie Leute auch sagen, komm, für 100 Leute, ich habe halt Bock da drauf. Und das ist ja das, was hoffentlich der Podcast hier noch lange halten bleibt, trotz Spotify. Wisst ihr, was ich meine?
Ja.
Ja, das. Ich bezweifle halt, dass das wirklich so einen Einfluss, also dass Spotify da so einen negativen Einfluss drauf hat. Also gut, das Ding ist natürlich die weitere Infrastruktur, die sie haben, ne? Dass sie natürlich mit Anchor.
Ich meine,
und
nicht
so.
Für Hörner, für Macher, aber ja, ich kann mir vorstellen, wenn es für mich nur Spotify geben würde, dann hätte ich ja vieles, würde ich ja gar nicht erleben. Oder vieles gar mehr technisch gar nicht möglich. Ich hätte längst aus meinem Podcast, dass ab uns springt ein Drittel der Leute bei der Kategorie. Der Ort zum Bier ab, weil die Leute denken, es geht um ein Bier, was ja gar nicht geht. Die Leute hören sich das aber nie an. Ja. So. Wenn ich Spotify nur hätte, würde ich die Kategorie rauswerfen, obwohl es meine Lieblingskategorie ist, weil wir über ostdeutsche Kleinstädte reden. So, weil ich genau wüsste, ey, die Leute würden keiner hört meinen Podcast mehr zu Ende. So.
Ja, okay.
So.
Ja.
Aber jetzt habe ich nur ein Drittel über Spotify, die ignoriere ich einfach. Und für die rede ich aber auch nicht und sage, Achtung, wenn ihr über Spotify hört, macht bitte das und das. Und ich lasse es einfach bleiben, das ist mir dann egal. Aber das sind halt diese, das ist die Kunst des Podcasts, eigentlich genau sowas zu machen, genau das zu tun, was man will, ohne dass eine rote Balkenstatistik anzeigt, Achtung, wenn du das so weitermachst, springt dir an dieser Stelle der Hörer ab.
Haben wir auch solche Statistiken?
Nee. Unser Podcast ist in Spotify auch drin, wir müssten den aber claimen, damit wir das sehen. Und das haben wir nicht gemacht.
Ach so, Dings, ich habe ewig nicht mehr in unsere Statistiken da reingeguckt. Haben wir viele Hörer?
Ja, deswegen habe ich das gemacht und habe mal ein paar Zahlen mitgebracht. Also was man bei Podigy nicht sieht, ist das, was Danny sagt. Man sieht nicht, wann die Leute bis wann gehört haben, so, wann die ausgestiegen sind und so. Man sieht nur die Downloadzahlen und die Downloadzahlen und die Abonnentenzahlen. Also da hat Podigy wohl auch irgendwie einen Algorithmus, um da irgendwie zu unterscheiden, was ist ein Download eines Abonnenten.
Der überhaupt nicht funktioniert übrigens bei neuen Podcasts, möchte ich nochmal sagen.
Ja.
Weil wir zum Beispiel, wir hatten ja mit unserem 8082 Podcast im ersten 6 Wochen 8 Folgen hochgeladen oder so, ne? Und dann war auf einmal, weil die Leute, neue Hörer hörten ja die alten Folgen nach. Und am Ende hast du 2000 Downloads, aber hast angeblich 1800 Abonnenten, obwohl jede neue Folge nur von 300 Leuten runtergeladen wird. Also es spinnt dann auch völlig dieses System irgendwie.
Naja, auf jeden Fall hatten wir im Monat Dezember 849 Downloads.
Oh, krass.
Und der letzte Peak nach der Veröffentlichung, also ich glaube, wir hatten das relativ spät am Abend veröffentlicht, deswegen hatten wir am Abend relativ wenig, dann am nächsten Tag viel und dann nochmal relativ viel. Und das waren insgesamt 450 in 3 Tagen. Was für mich immer so der Wert ist, das hat Dirk, glaube ich, auch genauso erklärt, wie er das auch nimmt. Also das ist für mich eigentlich so der wichtigste Wert, wie viele Downloads sind direkt nach der Veröffentlichung da, in den nächsten, weiß nicht, 24, 48 Stunden. Und ich finde, da ist Audiophil mit 450, also dafür, dass wir halt so ein mega Nischen-Podcast sind, schon ganz gut irgendwie.
Ja, ist doch okay, ja, finde ich auch schön.
Top 30% oder irgend sowas dann, ne?
Ja.
Wenn die Zahlen stimmen. Ich finde das auch nicht wenig. Also ich habe jetzt eben diese einen großen Zahl da um mich geworfen, ne? Aber das ist frühes Podcasting und dann irgendwie in einem richtigen Podcast von Holgi erwähnt und so und auf einmal ist das Ding explodiert. Ja. So, das ist nicht erarbeitet im Sinne von Piece by Piece, jede Folge merkst du, hast du mehr oder weniger ein paar Prozent mehr. So Podcasts habe ich selbstverständlich auch. Und da wollte ich übrigens noch einen Satz zu sagen. Dieser Tech-Podcast, den ich da eben erwähnt habe, den wir machen, der hat so ein Slack-Forum dran. Und es fing irgendwann an, wir nähern uns jetzt langsam so den 500 Mitgliedern und Mitgliederinnen. Leider wenige Mitgliederinnen beim Tech-Podcast, muss ich mal sagen. Ich prangere das an. Und die, da ist es inzwischen ein so reges Treiben. Ich würde mal sagen, als 200 da waren, wirft man selber was rein, zwei, drei Leute antworten. Es sind ja nicht alle ständig im Forum aktiv. Aber jetzt so um die 500 fängt es an, so richtig rege zu werden. Das merkt man. Es fängt an, sozusagen Spaß zu machen, allein schon das Forum. Weil dieses, es ist noch familiär, man kennt sich noch, die kennen die Sendungen, die wissen unsere Marotten oder Malik mag kapern oder irgendwie sowas, dann kommen die entsprechenden Sprüche schon. Wir kennen die aber auch schon, wir wissen, wer immer live zuhört zum Beispiel, weil die sieht man ja dann immer auch in diesem, ne, im Live-Kanal. Das ist dieses, was ihr eben gesagt habt, diese Interaktion, dann fängt es an, so Spaß zu machen. Nicht jeder Podcast bietet das, weil... Weiß nicht, mein 1:1-Interview-Podcast, Marik FM, der ist gar nicht live. Da kann niemand feedbacken, da schreibt keiner eine Mail für. Trotzdem habe ich halt Bock drauf. Aber tatsächlich ist dieses, wenn es um Gruppendynamik geht, so, und bei Clean Electric sind 2000 Leute in dem Forum. Das ist halt, da musst du schon Unterkanäle aufmachen, allein nur um Sachen zu sortieren. Aber immer noch, für jede Frage hast du einen tollen Ansprechpartner oder irgendjemanden, der oder die dann irgendwie weiß, wie man Solar aufs Dach kriegt, wenn man die Förderung in Brandenburg so und so. Also ne, da, das ist dann schon eine Größenordnung. Da ist so richtig Kraft am Start, würde ich sagen. Und das schlägt sich dann auch, also das ist dann vielleicht ein Zehntel der Hörenden. Und da merkt man auch schon die Unterschiede in der Dynamik. So, da kann man auch die Leute dann nicht mehr kennen, wenn man auf einem Hörertreffen war und sowas. Und du kennst noch die, die von Anfang an dabei waren und dann kennst du noch die, die aufgeregten Neuen, die man erst eingewiesen werden müssen, wie denn hier so die Netiquette ist im Forum und sowas. Also, dass man überhaupt ein Forum hat, würde ich aber zum Beispiel, ich weiß nicht, wie macht ihr das? Ihr habt, auf der Webseite habe ich keins gesehen, ne?
Nee, wir haben keins.
Aber wäre das was, was für euch interessant ist? Also allein nur, weil dieses Feedback fördern ist nicht auf E-Mails warten oder auf iTunes-Rezensionen. Nicht viele haben iTunes, Rezensionen schreiben schwierig.
Wir haben Audiokommentare mit Signal und Telegram.
Wir sind sehr langsam. Bei uns muss man mal Audiokommentare aufsprechen, die werden dann 2 Monate später erst behandelt. Wir haben slow Commentary hier.
Ja, ich glaube, das ist das bei euch?
Ja. Also, doch, wir haben jedes Mal Kommentare.
So hat nie funktioniert.
Leute, wir können ja zusammen noch einen Audiokommentar hören, bevor du gleich weg.
Ja, aber gerne, gerne.
Ja, aber Moment. Wenn wir noch kurz bei dem Forum bleiben. Nee, ich will noch bei dem Thema bleiben, weil ich bin ja auch im Katz Discord-Server. Katz ist ein Filmpodcast, den ich sehr gerne höre, wo ich auch ein paar Mal schon zu Gast war. Und da ist einfach eine super coole Diskussionskultur, weil sich da wirklich Leute tummeln, die wirklich Interesse daran haben, sich auszutauschen zu den Themen im Podcast. Und ich finde das richtig super. Und ich persönlich hätte sowas gerne für Audiophil. Ich weiß halt nur nicht, ob das auf genug Gegenliebe stößt, dass man da nicht so ein super leeres Forum vor sich hertreibt, was halt total witzlos wäre. Aber da können ja unsere HörerInnen mal was dazu sagen.
Stimmt.
Ich könnte euch sagen, wie es bei uns funktioniert hat. Erstens einen leichten Zugang anbieten. Also ihr geht auf audiodump.de/slack und dann seid ihr drin. Man muss Slack runterladen oder sowas, aber das ist es auch schon. Ja. Keine Invites, kein schreib mir mal eine Mail, sondern so leichten Zugang bieten, dann selber natürlich in diesem Forum sein. Also zum Beispiel, wir haben die Sendung, also wenn man live sendet, gibt es halt einen Live-Channel. Währenddessen gibt es, also der Chat zur Sendung ist halt dort. Und dann gibt es einen Shownotes-Channel, wo, ne, wir reden gerade über irgendwas, ja, hier Shownotes, Audiophil, will ich mal irgendwie pluggen, so, und dann, ich werfe euch den Link in die Shownotes. Das wird natürlich nachher mit dem Podcast alles veröffentlicht, aber während der Sendung sind das die Anlauforte. Das wird getwittert, der ist, hey, wir sind live in einer halben Stunde. Das heißt, wir sind da und wir tun da auch Dinge rein. Und wenn ich über Tag Tech-News sehe, die mich interessieren, was weiß ich, Apple-Quartalszahlen oder die neue WhatsApp-Version, ne, die ganz bestimmt nicht. Sagen wir mal die neue Signal-Version oder so. Dann tweete, also werfe ich den Tweet auch immer in das Forum rein. Und das heißt, es gibt Anlässe, dort zu reagieren und es gibt auch Feedback, wenn dort jemand reagiert. Und wenn ihr selber natürlich Interesse genug habt, in euer eigenes Forum reinzugucken und hey, da haben 2 Leute geantwortet über Tag. Ne, und Joscha geht halt mal und sagt, ah ja, cool, hab ich auch gesehen oder schick doch mal den Link oder so. Dann fängt das an, Leben zu entwickeln und das konsistent immer und in der Sendung pluggen. Und dann ist es so, dann kommen halt 10, dann kommen 50 und dann kriegt das eine Eigendynamik, dass man nicht selber das antreiben muss. Aber ich finde, man sollte reagieren. Also es sollte wirklich, es sollte keine Hausaufgabe sein. Ne? Ihr müsst da Bock drauf haben. Dann, wenn man selber sich da tummelt, dann kommen die anderen auch, die euch mögen.
Also ich finde es cool, weil du kannst ja auch Sprachkanäle eröffnen, kannst du einfach digitale HörerInnen-Treffen machen, ohne dass du die Kamera anschalten musst. Also du kannst ja dein eigenes Clubhouse bauen.
Genau.
Ich fände es cool.
Ja, okay, wir machen das Forum und wir schließen es an dem Tag, schließen wir das Forum, an dem das Universalgenie mitgekriegt
wird. Ja, ich glaube, ich habe noch so 5 Minuten, wenn ich noch was tun kann oder hier in irgendwelche Fettnäpfchen treten, wäre jetzt die perfekte Gelegenheit. Ich weiß, ihr habt Rubriken und so.
Wir haben heute überhaupt keine Rubriken gefühlt.
Wir haben noch nicht angefangen. Normalerweise fangen wir mit Feedback an, das machen wir gleich.
Ja, stimmt.
Feedback. Wir hängen 2 Stunden.
Sorry. Nee, alles gut. So passiert das bei uns manchmal. Das ist,
Also was mich noch interessieren würde, du bist ja auch jemand, der offenbar Schwierigkeiten damit hat, zu neuen interessanten Projekten Nein zu sagen.
Das ist sehr schön negativ ausgedrückt.
Ich finde mich da selbst sehr stark wieder. Und was ich mich gefragt habe, du hast ja auch gesagt, dass du schon länger podcastest, ob dein... Ja, wie soll ich das sagen? Dein Anspruch an dich selber ist irgendwie falsch, aber ob du mittlerweile vielleicht das Podcasten als etwas anderes siehst oder etwas anderes nutzt als am Anfang. Also worauf ich hinaus will, ich habe heute, wie gesagt, diesen Vortrag gehalten, wo es ja auch um Podcasten ging und so weiter. Und ich habe jetzt auch schon 2 Anfragen gehabt, ob ich Workshops machen kann zu dem Thema. Und ich merke so gerade an mir, dass so diese... ich sage jetzt mal, Mentorenrolle, mir total viel Spaß macht. Und ich merke, dass ich da noch mehr reingehen möchte, so was ich mir vor ein paar Jahren nie hätte vorstellen können. Hast du bei dir so ähnliche Erfahrungen gemacht? Oder anders gefragt, wo geht denn Malik mal hin? Als Podcaster.
Oh, ich hatte keine Zukunftsvorstellung bis gerade. Ich entwickle die mal kurz. Ich glaube, gerade bin ich ganz happy in der Position, in der ich da so bin. Ich podcaste so vor mich hin mit Menschen, die da auch Bock drauf haben. Es ist so zur Hälfte Freunde treffen, zur Hälfte sich über Themen in der Tiefe austauschen können, die vielleicht im direkten Bekanntenkreis jetzt so nicht stattfinden könnten. Also ich glaube, es deckt meinen Redebedarf eher. Ich bin aber auch jemand, der, vielleicht merkt man das ab und zu, der gerne erklärt oder so. Tatsächlich finde ich das interessant, was du sagst, diese Form von Entwicklung. Ich habe noch nicht so richtig die Nachfrage gehört, sonst wäre ich da vielleicht auch in der Richtung interessiert. Gut, Ultraschall hat ja so ein bisschen Sendungsbewusstsein. Das kommt auch immer mit einher, nicht nur, dass man an der Software rumschraubt, sondern auch, dass man immer wieder Leuten die nahe bringt. Also das hat schon auch was davon. Also wo sehe ich mich? Ich glaube, erstmal bin ich bei so, weitermachen. Was ich gemerkt habe, ist, dass durch die Podcasts viele Verbindungen und auch Business-Anfragen für Design- oder Videodrehs oder sowas entstanden sind. Das ist aber, wie gesagt, 0,0 der Grund, einen Podcast zu machen. Das ist einfach nur, Leute hören einem zu, ihr kennt das auch, die vertrauen dir dann, weil die einfach 500 Stunden deine Stimme gehört haben. Und dann rufen wirklich Menschen an und sagen, ja, ich weiß, du kennst mich nicht, aber ich habe dir halt einfach seit Jahren zugehört. Ich habe hier so einen Job, ich will das mit dir machen. Einfach nur deswegen, ich sage, aber wir kennen uns doch gar nicht und du, vielleicht bin ich scheiße. Frag doch erstmal, so, willst du nicht mal ein Angebot haben? Nein. Das ist einfach, nein, ich will das mit dir machen. So, okay. Das ist aber jetzt gar nicht Usus, aber es ist schon vorgekommen. So. Also, dass, wenn so etwas um das Podcasting rum passiert, würde ich das auch umarmen. Ne? Das ist irgendwie schön, das ist ja auch Feedback in der Form. Ne? Das ist so Wertschätzung. Viel mehr, ich weiß gar nicht, bräuchte ich davon mehr? Was siehst du denn da so an Entwicklungsmöglichkeiten? Außer jetzt zum Beispiel, man geht ins Mentoring, wer auch immer das braucht.
Ja, das zum Beispiel oder so wie Joscha halt auch, ne, dass man so mehr im Hintergrund arbeitet, dass man Podcast-Produktion macht für eben andere Produktionen außer der eigenen, damit vielleicht auch
Haus
mehr Geld
so
verdient.
Fact-Checker übrigens. Nur so nebenbei.
Hab ich gesehen. Ja. Ja.
Entschuldigung, ich hab dich unterbrochen, das darf ich nicht. Sag mal weiter.
Nee, habt ihr noch weitere Ideen?
Also beruflich ist tatsächlich, es gab mal eine Anfrage auch schon ein oder zweimal, es kam wegen Corona jetzt nicht dazu, auch vom sehr großen Unternehmen, wo ich gesagt hätte, ja, wenn ihr einen Podcast produziert haben wollt, gerne. Man macht Tim Pritlove auch. So, tatsächlich hätte ich auch Bock drauf. Aber ich glaube, mich vom Mikrofon verabschieden wäre nicht, also dann fehlt der Hauptgrund, das ist wie eine Band haben, aber nicht mehr selber auf die Bühne gehen. Dann weiß ich nicht mehr, wofür ich es mache, so ungefähr. Also das kann man auch machen.
Ich hasse auf Bühnen gehen.
Echt?
Ich sitze nur im Studio. Ich hatte früher auch mal eine Band oder so, aber mir ging es immer, ich war immer froh, wenn die Auftritte vorbei waren.
Wow.
Ich bin echt verloren. So ein Studiomensch.
Danny ist wieder da. Okay. Ja. Ah ja, nee, ich bin eine Rampensau.
Ja, so, das ist das. Was ich da eben noch zu sagen wollte, was mir doch mal so eingefallen ist gerade, ich glaube, mit einem Podcast so selber quasi professionell zu werden und damit Geld zu verdienen, das ist, glaube ich, was man sich einfach abschminken sollte. So funktioniert es halt nicht. Es sei denn, es ist irgendwie ein Ausnahmeformat, irgendwie was, irgendwie so, ne? Aber wirklich nur mit einem Projekt, so, wenn man da Lust drauf hat und damit Geld verdienen möchte in dem Bereich, was mittlerweile möglich wird langsam, dann halt
im deutschsprachigen Raum, ne?
Im deutschsprachigen Raum, also
im Englischen ist es viel einfacher.
Ja, und es ist ja auch schon viel länger. Aber langsam ist bei mir jetzt ja im letzten Jahr auch so passiert, dass es langsam möglich wird, dadurch, dass halt diese Player da sind, irgendwie ProSieben RTL haben auch ein Audio-Dings jetzt mit der Audio Now oder so heißt es. ProSieben, also es gibt einfach relativ viele Plattformen, die exklusiv einfach Audio-Inhalte produzieren. Was ich erstmal.
Seine Oma.
Unter anderem alle möglichen Sachen irgendwie so, ne? Aber auch gute Sachen teilweise. Die man jetzt nicht so direkt irgendwie, ich meine, Dirk, mit ihm bin ich mir da einig geworden, dass es dann eher eine Audioshow ist und nicht unbedingt ein Podcast. So, ne? Weil es halt nur auf einem Ding verschieden. Aber ich finde es natürlich jetzt als Mensch, der aus dem Audiobereich kommt und irgendwie Audio einfach mag, finde ich es eigentlich sogar eine schöne Sache, dass da mehr entsteht und auch mehr Berufsfelder entstehen dann irgendwie jetzt. Ne? Das heißt, entweder auf technischer Ebene kann man damit Geld verdienen oder auf redaktioneller Ebene irgendwie so, ne? So. Oder vielleicht sogar so Mentoring-Sachen, weißt du, ist immer schwierig, glaube ich, ne?
Ist weniger auf Dauer angelegt, ne? Das ist dann.
Genau. Also ich weiß, dass zum Beispiel die eine Produktionsfirma, die man hier auch so eigentlich mag, im freien Bereich, ich weiß jetzt nicht, ob ich genau das sagen darf, deswegen nenne ich die nicht beim Namen, aber wir mögen die alle, die machen auch so Beratungen dann, ne, für irgendwelche Firmen. So, die einfach, also oft sind es dann die Leute, die produzieren mehrere Formate und bieten zusätzlich noch so Beratungszeugs an. Ne? Und da wird mittlerweile auch echt immer wieder Jobs gesucht, also ist mir jetzt aufgefallen. So. Ich bin so ein bisschen in dieser LinkedIn-Bubble drin, was so Audio, Journalismus in Entertainment, was auch immer angeht. Und da ist schon Potenzial, ne? Aber das ist natürlich was anderes, als so einen Podcast zu machen, den, worüber wir eigentlich sprechen.
Und wo würdest du denn, wenn du diese Bubble so ein bisschen kennst und vielleicht die Bedarfe so ein bisschen erfüllen kannst, wo wäre denn irgendwie so Bedarf für jemanden wie Christiane oder Bedarf für jemanden wie mich?
Ja, technisch ist auf jeden Fall Bedarf.
Also ist da so
Leute,
Basics?
Naja, nee, so was dann schon so, also du musst dann im technischen Bereich natürlich schon ein gewisses, ich würde jetzt mal sagen, ich habe zwar keine Tontechnik-Ausbildung oder so, aber ich mache seitdem ich 13 bin, setze ich mich mit Computern und Musik auseinander und bin 33 jetzt. Also ich mache es relativ lange, dass ich weiß, wie Kompressoren und so funktionieren. Das ist natürlich ein Ding, was man irgendwie professionell dann schon beherrschen muss und vielleicht auch irgendwie noch irgendwie Säuberungssoftware und sowas und sich mit Musik auskennen und so. Oder halt redaktionelle Ebene, ne? Also Recherche. Es gibt wirklich so ja, wie gesagt, eben Haus 1 sucht gerade jemanden, der Fakten checkt für Wochendämmerung. All solche Sachen, also und da gibt's mehrere. Also man muss sich da einfach nur mal ein bisschen durchgoogeln, was so diese Produktionsfirmen, wie man es so schön nennt, dann sind die halt einfach Audio-Inhalte produzieren. Ne? Und da gibt's mittlerweile dann doch ein paar. Und die stellen auch mehr oder weniger fleißig ein. So, also man entwickelt sich nicht gerade, ne? Man weiß nicht, wie lange sich das so dann hält und so, ne? Das sind dann wieder die Fragen, aber das weiß man ja bei nichts irgendwie von daher.
Ja, es wirkt halt schon nicht wie eine Blase, ne? Es wirkt, als würde das stetig wachsen seit Jahren. Da ist mehr Geld jetzt im Markt. Ja. Leute entwickeln die Qualität nach oben und sowas. Ja. Das ist was ganz anderes als die kratzigen Podcasts mit dem iPhone zu zweit an der Nase im Raum aufgenommen. Also das, ich denke, ja, die Zeiten sind vorbei. Das ist jetzt durchprofessionalisiert.
Genau, das ist jetzt einfach, es gibt jetzt halt einfach mittlerweile Audio zum Hören, was es halt vorher nicht so gab, auf professioneller Ebene in ich mag dieses Wort immer nicht so gerne, professionell. Es hebt sich immer so ein bisschen ab, aber es ist halt professionell produziert im Sinne, dass da Geld hintersteckt und das nicht nur ein Mensch macht, sondern sechs.
Es wird auch wie ein Produkt betrachtet.
Genau.
Ne? Ja, was andere Sachen impliziert. Ja. Es ist halt nicht nur so ein Spaß, den du so dahingerotzt hast.
Nee, genau. So. Ja. Und, aber da muss man natürlich auch Bock drauf haben. Ne? So, das ist halt halt immer die Sache. Habe ich Bock, in diesem Business zu arbeiten? Mir macht es tatsächlich echt viel Spaß. So. Das ist sehr angenehme Arbeit irgendwie, auch wenn es manchmal natürlich ein bisschen anstrengend ist. Aber ich war halt vorher ein Sozialarbeitsschluffi und habe 20 Stunden in der Woche gearbeitet. Das ist alles immer anstrengend irgendwie. Ne? Aber ja, es geht. Also Christiane, wenn du da wird gesucht. Wenn, aber du machst ja auch dein Dingszeug, ne?
Ja, ich habe ja eigentlich genug zu tun, sonst ist das nicht. Aber so nebenbei ab und zu mal einen Workshop machen, das könnte ich mir schon ganz gut vorstellen. Ja.
In welchem Rahmen? Also wer fragt dich sowas und wie würde man das machen? Oder wie würdest du das machen?
Also heute hat mich, wie gesagt, für heute hat mich der Schweizer Rundfunk und Fernsehen angefragt. Der andere Workshop war, das war was ganz Kleines für die Leipziger Uni hier. Und das dritte war auf dem Forum Wissenschaftskommunikation, wo wir eben zum Thema Podcast als Mittel der Wissenschaftskommunikation Workshop gemacht haben. Ja, und das hat halt super Spaß gemacht. Und ich kann mir vorstellen, dass da auch gerade jetzt mit dem Podcast-Boom viele Firmen Interesse daran haben, sich mal diesen Themen zu widmen.
Ja. Generell das Unternehmen, ne? Also Unternehmenskommunikation, interne vor allem auch so, ne, die jetzt gar nicht öffentlich ist, wird es, glaube ich, immer mehr geben, auch irgendwie, was ich da so.
Also gerade, ich weiß nicht, ob es durch Corona ist, es bei mir so eine Anfrage halt ausgebremst worden. Ich glaube, die Idee war dann so, wir machen halt so ein 20-minütiges oder höchstens 40-minütiges Format, was Leute beim Commuten halt so hören können, anstatt halt die Mitarbeiterinnenzeitung. Oder als Erweiterung, wie auch immer. Das ist natürlich, wenn du dann mit dem Chef der Abteilung X oder mit dem Hauptchef oder sowas ein Interview hörst, da hast du natürlich viel mehr persönliche Bindung. Jada, also wissen wir ja selber. So, ich sehe das auch als Chance. Also interne Unternehmenskommunikation, die es menschlicher macht und so. Also mich wundert auch tatsächlich nicht mehr Anfragen zu bekommen. Jetzt, wo wir gerade drüber reden, denke ich so, weil ich ja als Designer, sage ich mal, habe ich mit Firmen zu tun. Ich betreue die direkt. Und einer hatte auch schon mal so laxes Interesse geäußert, aber es ist auch, die kennen das dann nicht so richtig, sind selber keine Hörerinnen, sind keine Fans. Und so, dann ist es vielleicht ein Schritt weiter weg. Sobald du mit einer Firma zu tun hast, wo einer passioniert Podcasts hört, dann ist der Schritt wahrscheinlich dann auch nicht so weit. Dann müsst ihr ja nur noch wissen, dass ich überhaupt was mit Podcasts zu tun habe. Weil der immer so, der Aziz, ja, der macht für uns irgendwie die Grafik. Das muss man vielleicht sollte ich es selber besser kommunizieren dann auch in den Businessbereich rein.
Ja, wahrscheinlich, auf jeden Fall. Also gerade mittlerweile jetzt so, weil jetzt halt auch dann doch mehr da sind, die über Spotify Podcasts hören, so gesehen. Also, ne, so die halt vorher nicht das gehört haben, die Unternehmen nehmen und dann irgendwie über Spotify jetzt irgendwie Podcasts hören und natürlich besteht da sicherlich trotzdem dann, also das glaube ich auch, dass das mehr in diesem Bereich irgendwie noch verwendet wird. Vielleicht sogar durch die Kommerzialisierung ein Stück gepusht.
Ja, klar, ne? Weil so mehr Markt heißt mehr Menschen, mehr Menschen
Leute
heißt
wissen, das Interesse.
Ja, auf jeden Fall.
Jo.
So, wir haben wieder ganz viele neue Werbepartner. Wir müssen weitermachen. Ja. Werbeblock Malik.
Ich wollte noch sagen, wenn ihr das interessant fandet, was Malik hier heute erzählt hat, dann solltet ihr euch unbedingt die Folge vom Sendegarten mit ihm anhören. Ich habe die heute nicht ganz zu Ende gehört, aber größtenteils und fand es mega interessant, weil du da auch noch ganz viel so aus dem Bereich Grafikdesign und ja, das, was du quasi, womit du dein Brot verdienst, erzählt hast, fand ich super interessant. Und ich war total gerührt, als du geschafft hast, Martin Rützler sprachlos zu machen.
Yes,
das war
bin
so
bis heute
ein
stolz.
Schöner Moment.
Ja, das lag mir die ganze Zeit auf der Seele, dass ich dachte, das muss doch dem Martin mal einer sagen. Ich glaube, ich habe auch gefragt, oder sagt dir das nicht jedes Mal jemand? Das ist irgendwie, das kann doch nicht sein. Ja, Martin ist einfach so ein herzensguter, interessierter Typ. Und irgendwie musste ich dem das feedbacken, ganz dringend. Es war einfach, dann habe ich ihm das gesagt, einfach so. Und der Martin. So, ja, genau.
Ja, total. Ach, stimmt. Schön.
Finde ich schön, dass das bei dir auch so angekommen ist, weil so fühlte sich das für mich ja auch an.
Mhm. Voll schön. Und Abschlussfrage, auf die kannst du aber auch nur mit einem Wort antworten. Und zwar, wenn du nur noch eins machen könntest, Geld spielt keine Rolle, Geld fließt, Podcast, Musik oder Design.
Boah, fuck me. Wow, wahrscheinlich Musik. Live-Musik spielen.
Kann ich verstehen. Also ich, nicht, dass ich es tun würde, aber das fühlt sich, also so für mich als außenstehende Person am ehesten noch als das an, was in kurzer Zeit sehr, sehr viele Endorphine hervorruft.
Ja.
Und,
ja. Das, also ich meine, Podcast, also jetzt, wenn wir das hier beenden, werde ich gleich wieder die, ich bin viel zu spät, diese Episode fertig zu schneiden. Das heißt halt, du klickst stundenlang in einem Computer rum, ne? Nix, ich mag Computer und so weiter, aber ich merke meinen Rücken jetzt schon. Auf eine Bühne gehen, ist halt einfach was ganz anderes. Also ich meine, das sind natürlich alle Sinne, alles explodiert, Leute rasten aus. Ne? Ich meine, das ist auch noch Heavy Metal und sowas. Das kannst du halt toben. Das ist einfach wie früher als Kind. Man kommt zu diesem Spielplatz, diesem Abenteuerspielplatz und Mama sagt, okay, jetzt go. So, und dann ist halt...
Ist ne? Gitarre dein alles Instrument?
Ja, Gitarre, Gesang. Ja, sonst Schlagzeuger wäre schwierig mit dem Bewegen so. Aber ja, über Bühne fegen, mit Leuten sprechen. Das ist immer so ein Interaktionsding auch. Das ist auch das Interaktion. Nur das da runterzocken und weiß nicht. Also ich rede in Mikrofone und Menschen reden zurück und wir machen diese Show zusammen. So ist mein Gefühl dann. Ne? Ich mache das nicht, ich stehe da oben und bin der Zampano und dann passiert das, sondern weiß nicht, das Uhrwerk Band ist auch super. Man verlässt sich ja blind aufeinander und weiß genau, wann der andere jetzt die Snare ne, an der richtigen Stelle, dann springst du hoch und ne, es ist so ein gemeinsames Ding, aber auch gemeinsam mit den Leuten und so. Also die Dynamik, das ist halt nicht zu ersetzen eigentlich. Also,
ja. Cool. Okay. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, vielen Dank. Auch lieben, lieben Dank für die Einladung.
Dann, sehr gern.
Bis bald mal, würde ich sagen.
Mach's gut.
Ich winke euch in die Kamera.
Bis dann.
Tschüss.
Ja, tschüss Malik. Und während du gehst, dich hier ausstöpselst, die Technik rausziehst, traditionell, wie es unsere Gäste gewohnt sind, spielt Joscha für dich sein legendäres Abschieds-Schlagzeug-Solo. Bitteschön.
Ach so.
Los geht's. Tschüss Malik.
Tschüss.
So.
So. Dann kommen wir jetzt doch mal zum Feedback 1% Superpack Superfreunde Club, oder?
Aber ja. Selbstverständlich. Und hier ist das 1% Superfreunde Feedback Superpack Jingle.
Wow.
Der Joscha stöhnt jedes Mal so sehr, als würde er nicht wissen, dass es kommt. Er würde jedes Mal vergessen, dass er was spielen muss. Jedes Mal. Los geht's.
Ja, weil ich noch den Ordner in dem Soundboard aktualisieren muss, weil ich gerade eben ein, das scheinbar kein MFA liest.
Ja, aber es kommen ja sowieso erstmal Kommentare, die wir vorlesen.
Ach so.
Danny, was hat denn Voldemort uns geschrieben?
Ich habe schon wieder, mach mal ein Edit mal, Entschuldigung, ich habe schon wieder dieses blöde Google Doc zugemacht. Ich hasse es, Moment. Denn ich bin schon wieder auf der falschen, ich bin jetzt mit, ach, Google meldet sich selber einfach immer um. Das macht mich krank.
Es ist Wirrwarr heute, ne?
Komisch, ich weiß nicht, was das ist. Also frag noch mal nach Voldemort, Christian, ich hab's auf.
Danny, was hat Voldemort uns denn geschrieben?
Voldemort, fragst du Christiane. Voldemort hat geschrieben im Blog, Dannys Rap-Versuch, ich bin die KI, ich ficke dich ins Knie, ist so lustig, dass ich immer noch drüber lachen muss.
Ja. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, aber...
Ich mich auch nicht. Ich konnte schon, ich kann mich schon nicht mehr daran erinnern, als ich das vor einem Monat gelesen habe. Naja.
Ich glaube, es hat sich auch weggesendet. Ich glaube, es war irgendein blöder Zwischenkommentar, den zufällig Euphonic einfach nur lauter gemacht hat als euch.
Das kann sein, ja. Ja, aber Anna hat mal wieder eine Podcast-Empfehlung für uns und für euch HörerInnen natürlich auch. Hallöchen zusammen. Da ich eine strenge Männerquote eingeführt habe, würde ich euch diesmal gern einen Podcast für Männern von Männern empfehlen. Toll, nicht? Er heißt Männerkitsch und er wird von Max Deibert und Ansgar Riedisser moderiert. Der Grund, warum ich ihn empfehle, ist, dass sie es auf unterhaltsame Weise schaffen, sich mit feministischen Themen zu beschäftigen, ohne allzu unwissend daherzukommen. Der Podcast ist daher ideal geeignet, um neu in das Thema einzusteigen. So wäre es, so das wäre es auch erstmal. Ich wünsche euch eine schöne Winterzeit und bleibt gesund, weil ich muss so lachen, weil das passt so gut auf unseren Zufallspodcast, der genau das eben nicht schafft. Aber dazu kommen wir dann gleich noch. Ja, vielen Dank für diese Podcast-Empfehlung.
Ja. Und dann haben wir einen Audiokommentar von Jörn. Da freue ich mich. Hat jemand von euch schon gehört oder ist das für uns spannend? Mhm. Weil dann würde ich aufzeigen, wenn wir was sagen wollen zwischendurch oder hören wir ihn durch?
Wir quatschen wie immer, ne?
Ja, aufzeigen ist gut. Ja.
Einen schönen guten Tag. Ich wollte zwei Sätze sagen zum Thema Monetarisierung und Transparenz. Wahrscheinlich werden es ungefähr ein paar Minuten und nicht ein paar Sätze. Ich kann für mich sagen, dass ich keine meiner Produktionen monetarisieren wollen würde, einfach weil das wahnsinnig viel Stress mit sich bringt. Abgesehen von dem ganzen Thema Buchhaltung und Versteuern und dem ganzen Unfug, geht man damit ja auch eine Verpflichtung ein, zum Beispiel dem Sponsor gegenüber. Wenn mich mein Sponsor dazu verpflichtet, im Zeitraum von 6 Monaten 20 Folgen zu veröffentlichen, in denen ich jeweils am Anfang sage, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Autohaus Schneckenfittich, dann kann ich es mir auf einmal nicht mehr leisten zu sagen, ich fahre jetzt in Urlaub oder ich gebe mich meinem Burnout hin oder sonst irgendwas und mache jetzt einfach mal gar nichts, sondern ich muss dann dafür sorgen, dass ich diese Quote erfülle, die ich vertraglich vereinbart habe mit meinem Sponsor. Und vielleicht...
Entschuldigung.
Können wir uns bitte einen Edit-Marker machen? Ich hätte gerne den Ausschnitt fürs nächste Mal, dass wir einen Werbespot immer einspielen mit dieser Podcast, was präsentiert von Autohaus Schneckenfittich.
Ach so, ja. Habe ich schon. Wieso auch immer. Nee, hab ich
zu dem Punkt möchte ich auch sowieso noch was sagen, ganz kurz. Das bietet sich ja gerade an. Ich war ja mal auf Instagram relativ aktiv und ich hatte da auch mal Followerzahlen im 5-stelligen Bereich und da hatte ich dann auch so ein paar Kooperationsanfragen bekommen. Durchaus Sachen, die sehr sinnfrei waren und überhaupt nicht zu mir gepasst haben, aber durchaus auch so ein paar Sachen, die total gut gepasst haben, die ich dann auch eingegangen bin. So, da habe ich nicht viel Geld dafür bekommen. Das war dann eher eine Vergütung auf, Dinge, die man halt dafür bekommen hatte, was eigentlich beschissen ist, so auf gut Deutsch gesagt. Ja. Aber ich habe mich halt trotzdem gefreut, weil ich die Sachen halt sowieso benutzt habe und deswegen hat das gepasst so. Aber was ich eigentlich sagen möchte, dass ich dieses Verpflichtungsgefühl, was Jörn hier anspricht, total gut verstehen kann, weil genau aus dem Grund habe ich das dann irgendwann nicht mehr gemacht, weil ich dachte, ja, das ist zwar geil, dass ich jetzt die Sachen hier habe, aber ich habe immer im Hinterkopf, boah, du musst noch diese scheiß Story machen, du musst noch da irgendwie einen Post für machen. So. Selbst wenn das irgendwas ist, was man gut findet, schränkt das die subjektive Freiheit dann doch zu sehr ein, also mir zumindest, dass ich da einfach keinen Bock mehr drauf hatte. Und deswegen kann ich hier dieses Argument von ihm total gut verstehen.
Ja.
Kommt er irgendwann dann auch auf die Idee und sagt, warum reden Sie denn in Ihrem Podcast die ganze Zeit über die Klimaschädlichkeit von Autos? Ich bezahle Sie doch. Hören Sie mal auf damit. So, das heißt also, man läuft dann auch immer Gefahr, gerade wenn man das als Einzelperson macht und sozusagen Redaktion und Vertrieb in einer Hand liegen, dass man dann auch in einen inhaltlichen Konflikt hineinläuft. Und das wäre mir einfach zu anstrengend. Und wenn man eben auf Crowdfunding setzt, dann kommt eben hinzu, dass die Menschen einfach nur ein begrenztes Budget haben, das sie für ihre Lieblingspodcasts ausgeben wollen. Vor Jahren gab es da mal das Beispiel Insat Moin, die angefangen haben als ein werktäglicher Gaming-Podcast, kostenlos. Die haben dann irgendwann angefangen, haben gesagt, okay, wir probieren es mal aus mit Unterstützerfinanzierung und machen dann eine extra Folge pro Woche, die exklusiv für zahlende Hörerinnen ist. Und das hat dann auch am Anfang ganz gut funktioniert. Irgendwann haben sie aber gemerkt, dass die Hörerzahlen nicht mehr wachsen und dass die Hörerinnen sich offenbar anderen Angeboten zuwenden, wo sie mehr exklusiven Content für ihr Geld bekommen. Also haben sie gesagt, na gut, dann machen wir halt noch eine Folge. Haben dann also an 7 Tagen in der Woche produziert und 2 Folgen für ihre Unterstützerinnen gemacht. Und das Ganze drehte sich dann so weit weiter, dass sie irgendwann an dem Punkt waren, wo sie pro Woche noch eine kostenlose Folge veröffentlicht haben und der ganze Rest hinter der Paywall war. Das heißt, dass also aus dem Wunsch, den Podcast zu monetarisieren, die mutmaßlich überwiegende Zahl der Hörerinnen einen Verlust hatte. Auch sowas muss man ja einpreisen, ne? Also dieses Risiko besteht, dass man eben den Schritt in Richtung Monetarisierung geht und das dann nur noch funktioniert, indem man mehr Content liefert und dann vielleicht irgendwann dasteht und sagt, okay, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich einfach nicht mehr produzieren kann. weil mir die Zeit dazu fehlt, selbst wenn ich es hauptberuflich 10 Stunden lang am Tag mache. Und der wichtige Punkt ist natürlich auch, wenn du dein Hobby zum Beruf machst, da hat Danny vollkommen recht, dann hast du kein Hobby mehr. Ich finde, Joscha ist da ein sehr gutes Beispiel, der vor lauter Podcast-Produktion und Gedöns nicht mehr dazu kommt, selber Podcasts zu hören.
Das liegt allerdings einfach daran, weil ich jetzt Vollzeit arbeite, vor allem, was ich ja vorher nicht gemacht habe. Deswegen konnte ich vorher so extrem viel hören. Genau, das nur so.
Was bedeutet für dich denn Vollzeit arbeiten als Freelancer? Wie viele Stunden sind das?
Ja, kommt immer drauf an. Jetzt diese Woche ist entspannt, aber vorletzte Woche war es heftig. Da sind es dann 50? So?
Pro Tag?
Das hast du so seriös rübergebracht, dass ich kurz drüber nachgedacht habe, hä, wie? Nein. Genau, und vorher habe ich ja wesentlich weniger gearbeitet. Ne? Also das heißt, das ist schon eine Komponente, die einfach dazu gekommen ist. Und ich glaube, wo ich die letzten Male immer mal drüber gesprochen habe, war einfach so ein generelles, weil ich nun sehr viel Informationsnachrichten, Politik-Podcast gehört habe und das mir einfach zu viel wurde irgendwann im letzten Jahr mal eine Zeit lang.
Ja, aber der Effekt, den Jörn hier anspricht, prinzipiell, das ist ja durchaus was, wofür es auch psychologisch fundierte Forschung gibt, ne? Ja. Dass wenn man etwas intrinsisch motiviert ausführt und man wird dann plötzlich extrinsisch belohnt dafür, wie mit Geld, dass sich das dann mehr wie Arbeit anfühlt und dann natürlich auch weniger Spaß macht und man dann eben nicht mehr diese volle Autonomie hat, was natürlich ein starker Motivator ist und auch etwas ist, woraus man ja persönlich einfach Befriedigung ziehen kann. Und wenn das dann wegfällt, klar, dann ist das Risiko groß, dass man es nicht mehr mit der gleichen Leidenschaft macht.
Ja, andererseits verdienst du halt Geld, wovon du dir wieder irgendwelche geilen Sachen kaufst. Bei mir ist, glaube ich, das Ding, dadurch, dass ich mehr Musiker bin und Podcast nie wirklich mein Hobby war. Ich habe das ja mit euch irgendwie angefangen und gemacht und ich habe Podcasts immer gerne gehört. Aber das Machen selber hätte ich jetzt nicht als mein Hobby bezeichnet, sondern das Musikmachen. Eigentlich ist mein Hobby, ne? So größer.
Ja, aber abstrahier doch jetzt mal ein bisschen von deiner Person. Das wäre doch das Gleiche, als wenn du fürs Musikmachen bezahlt wirst. Dann ist es halt auch irgendwann Arbeit.
Und ja, Arbeit ist es, aber es ist die beste Arbeit, die man machen kann, ne?
Ja, ich will nur damit sagen, das ist immer ein zweischneidiges Schwert, wenn man sein Hobby zum Beruf macht.
Nee, ist auf jeden Fall so. Weil es eben das Risiko beinhaltet. Ja, das stimmt, das ist natürlich völlig richtig. Weiter?
Das Thema Transparenz finde ich knifflig bis kompliziert. Als Arbeitnehmer bin ich ja zum Beispiel meinem Arbeitgeber gegenüber auch nicht verpflichtet, transparent zu machen, was ich mit dem Geld anstelle, das der mir jeden Monat bezahlt. Das kann man, glaube ich, analog sehen zu einer Crowdfunding-basierten Finanzierung des eigenen Podcast-Projekts. Klar kann man sich dann hinsetzen und kann sagen, okay, liebe Hörerinnen oder vielleicht auch nur liebe zahlende Hörerinnen, auch das kann ja Exklusiv-Content sein. Ich hatte dieses Jahr so und so viel Einnahmen aus Werbung und Sponsoring und so viel Einnahmen aus Crowdfunding und davon habe ich das und das gemacht. Geht. Kann man machen, muss man ja aber nicht. Also es gibt keine Verpflichtung, das zu tun. Das ist eine Freiwilligkeit. Natürlich ist das interessant aus so einer Neugier heraus. Also interessiert mich ja nicht, was meine Nachbarin als Kosmetikerin verdient, aber der Typ von gegenüber, der den ganzen Tag Podcasts produziert und hört und bewertet und weiß der Geier, was er noch alles macht, was der damit wohl verdienen mag. Der hat ja schon wieder 20 Kartons von Amazon und 3 von Thomann bekommen. Ich glaube, aus der Außergewöhnlichkeit dieser Tätigkeit entsteht dann eben so ein Interesse daran, was zu wissen wollen, was da wohl an Geld fließt oder auch nicht und in welche Richtung es jeweils fließt. So, und ich glaube, wenn ich jetzt den High Alarm Podcast monetarisieren würde, dann käme ich vielleicht auf die Idee zu sagen, naja gut, wir hatten so und so viel Einnahmen, wir haben davon die und die Lizenzkosten bezahlt und das war dann unser eigenes Honorar. Und so viel haben wir vielleicht in Reisekosten zum Cannes Filmfestival bezahlt. Und wir hatten noch Ausgaben für Technik in Höhe X. So, das könnte ich mir vorstellen, dass man das einigermaßen transparent macht. Aber wie gesagt, am Ende ist es, glaube ich, die eigene Entscheidung. Die andere Variante, wie man das transparent machen könnte, wäre, dass man halt das im Podcast so ein bisschen nebenbei erwähnt. So, ne? Wir waren beim Cannes Film Festival und haben uns die Premiere vom neuesten Hai-Film angeguckt. Und das war nur deswegen möglich, weil ihr uns so toll unterstützt. Vielen Dank dafür. Sowas wäre ja in relativ kurzer Zeit abgehandelt und ich glaube, dass das dann auch einerseits transparent genug und andererseits Privatsphäre schützend genug ist, das so zu machen. An der Stelle vielleicht dann auch nochmal ein kurzer Transparenzhinweis. Das war jetzt ganz schön knifflig, das so auf den Punkt zu kriegen. Ich habe hier ganz schön gedanklich rummeandert und bin jetzt im Rohmaterial bei 9,5 Minuten. Ich fand die Diskussion, die ihr hattet zu dem Thema, sehr erfüllend und sehr, sehr schlau. Und die Kernbotschaft am Ende ist, glaube ich, tatsächlich, ich bin gegenüber meinem Arbeitgeber nicht zur Transparenz verpflichtet. Warum sollte ich es gegenüber meinen Sponsoren sein? Weiß ich nicht, ob ihr das auch noch diskutieren wollt. Oder vielleicht ist das Thema auch vorbei. Jedenfalls vielen Dank für euren Podcast. Ich freue mich über weitere neue Folgen und bin jetzt schon sehr gespannt, was von euch kommt beim nächsten Mal. Tschüss, bis dann.
Tschüss.
Ja, das ist natürlich ein guter Punkt, ne? Das, also wo ich beim letzten Mal nicht so richtig drüber nachgedacht habe, dass man natürlich dem Arbeitgeber nicht sagen muss, was man mit seinem Geld macht. Ich weiß aber, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob man das wirklich 1:1 analog sehen kann, so wie Jörn das macht. Also für mich ist es trotzdem irgendwie noch was anderes, wenn sich Personen freiwillig dazu entscheiden, mir Geld zu geben, dann würde ich mich wahrscheinlich schon irgendwie doch noch mehr verpflichtet fühlen, als wenn der Arbeitgeber mich bezahlt nach Tarif, wo er nicht mal irgendwie ein Mitspracherecht hat, wie viel das ist. So. Wisst ihr, was
ich meine? Ich bin so ein bisschen, er hat das ja hinterher nochmal so ein bisschen anders ausgeschaffen und ich glaube, so hatte Markus, der die Diskussion mit dem Kommentar auch angetreten hatte, so hatte ich ihn zumindest auch verstanden, dass es jetzt, dass man schon sagen kann, also dass man jetzt nicht, ich krieg 3000 Euro im Monat irgendwie an Zeug zusammen, an Kohle zusammen, 1000 davon ist für das und das und 2000 zahle ich mir halt als Lohn, also das glaube ich eher, das ist so ein bisschen, das könnte man, weiß ich nicht, machen. Ich finde es auch, ja.
Aber ich weiß auch nicht, ob es dafür eine richtige Antwort gibt. Wahrscheinlich nicht. Nee. Aber so diesen Mittelweg, den er beschrieben hat, dass man sozusagen sagt, hier, da hat sich jetzt die Gelegenheit ergeben, das Geld irgendwie gut umzusetzen. Das haben wir jetzt gemacht. Vielen Dank dafür. Das finde ich, glaube ich, ist ein guter Weg, mit dem ich auch als Hörerin, die einen Podcast unterstützt, gut leben könnte.
Absolut. So sowas immer erwähnen, aber dann, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass man halt irgendwie genau unbedingt preisgeben muss, was man jetzt selber privat an Gewinn quasi davon hat. Also wenn man jetzt von dem Ding zum Beispiel leben würde, so was man genau für einen Lohn hat oder so, ne, weiß ich nicht.
Ja.
Ist schwierig. Ich persönlich hätte damit kein Problem, das zu sagen, aber schwierig, das anderen Leuten aufzuerlegen, finde ich. Also, dass man da offen drüber diskutieren müsste, ne?
Ja, das stimmt. Ich habe auch tatsächlich gar nicht so sehr diesen Fall im Hinterkopf gehabt, dass das jemand komplett beruflich macht, sondern eher so nach dem Motto, wir unterstützen da mal ein bisschen was. Die Person hat eigentlich einen anderen Brotjob und hier hast du noch ein bisschen was fürs Podcasten. Da würde ich jetzt persönlich als Hörerin schon fände ich das schön zu wissen, dass das Geld auch sinnvoll investiert wird. Aber ja, natürlich ist das eigentlich letztlich Privatsache und sollte freiwillig sein. Danny, hast du noch eine Meinung dazu?
Ich bin ja mein Leben lang Freiberufler. Deshalb bin ich sehr gewohnt, dass die Leute mir Geld geben und ich erzähle nicht, was ich damit mache. Und deshalb kenne ich deine Verpflichtung, die du als Arbeitnehmerin da irgendwie hast, dass du pflichtbewusst deinem Arbeitgeber irgendwie bist oder weniger pflichtbewusst als jemand, der direkt Geld gibt, kenne ich nicht. Die Leute sollen mir alle ihr Geld geben. Gebt mir euer Geld. Ich mache damit, was ich will. Her damit. Ich werde es gut verwalten und für Blödsinn ausgeben.
Gut, haben Witz, wir noch einen Audiokommentar?
Immer her damit. Ja.
Wir haben noch einen Audiokommentar. Und zwar von...
Hallo, hier ist wieder der Oliver. Ihr kennt mich ja. Und ja, ich wollte nur einen kleinen Nachtrag liefern zu dem Podcast, den Christiane vorgestellt hat, der ja vom KIT ist. Und weil Joscha fragte, ob das Ganze oder die KI-Forschung, ich meine, am KIT passiert nicht nur KI-Forschung, aber ob die öffentlich-rechtlich gefördert ist, sozusagen, hat Christian ja schon gesagt, ja, so, das stimmt ja auch, weil das ist ja vor allem, was den Podcast angeht, vom BMBF gefördert, also vom Staat. Und ich wollte eigentlich nur zum KIT noch was sagen, das hat nämlich eine ganz besondere Rolle eigentlich inne, denn das KIT ist von Bund und Ländern.
Was ist KIT?
Dings, dieses Zentrum, oder?
Das Karlsruher Institut für Technologie, ja. Meine ich.
Aha.
Ja. Dafür steht okay. Das, soweit ich weiß.
Sozusagen finanziert. Das ist ganz paradox. Also es gibt ja, die Unis sind ja eigentlich immer den Ländern unterstellt, soweit ich das überblicke. Und das KIT ist aber tatsächlich eine Art Zusammenschluss sozusagen aus einer Elite-Initiative oder so ähnlich von Bund und Ländern. Und es gibt sogar ein Gesetz über das Karlsruher Institut für Technologie, das KIT-Gesetz. Und da steht auch drin, welche Rolle das hat. Also es gibt es normalerweise für jedes Bundesland gibt es ein Hochschulgesetz und da steht dann was drin, welche Rolle die Hochschulen haben. Aber für das KIT gibt es ein eigenes Gesetz, wo sozusagen diese besondere Stellung nochmal drin festgehalten ist. Und die Forschung am KIT ist, und da hänge ich ja auch teilweise sozusagen beruflich mit drin, ist halt überwiegend öffentlich-rechtlich gefördert. Das heißt, wir haben da Forschungsprojekte, die zum Beispiel vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, also BMBF, gefördert sind. Da gibt es aber auch Projekte, die teilweise über private Stiftungen und sowas laufen. Oder vor allen Dingen, das ist dann ja so der Bereich, den ich betreue im rechtlichen Umfang, dass es dann auch Gutachten gibt, die da durch private Stiftungen oder so finanziert werden, die als Forschung zählen. Also überwiegend ist das öffentlich-rechtlich, soweit ich das überblicken kann, auch an vielen Universitäten, aber vor allen Dingen auch im KIT so. Und es gibt aber auch kleinere Ausnahmen, wo das mal privat ist. Dass es aber private Forschung gibt im KI-Bereich, das würde ich nicht ausschließen, weil das ist ja dann sozusagen die Weiterentwicklung von irgendwelchen eigenen Geschäftsmodellen oder so. Also diese Background-Information wollte ich euch dann sozusagen noch wissen lassen, weil ich da ja so ein bisschen beheimatet bin, auch wenn ich da nicht wohne. Also mit einem beruflichen Gedanken. Ja, das war es eigentlich auch schon in dem Punkt. Ich hoffe, ihr seid, weil das ja die Folge im Januar dann ist, ganz gut rübergekommen, habt schöne Weihnachten gehabt und ich freue mich auf weitere Podcasts im Jahr 2021 von euch. Ja, bis bald zur nächsten Sprachnachricht.
Tschüss.
Tschüss. Dankeschön.
Vielen Dank.
Auf Wiedersehen.
Ich wusste erst gar nicht, worum es ging. Ich musste erst überlegen, was war denn nochmal? Ach ja, wir haben ja, es ist erst während der Sprachnachricht in meinem Kopf aufgegangen, worüber wir geredet haben.
Ja. Na. Gut, wir brauchen einen.
Und nochmal an alle, die das.
Der Oliver hat sich sehr schöne Synthesizer gekauft übrigens. Schöne Instrumente, ein OB1. Ich spekuliere auch gerade damit, aber naja.
Ich wollte noch einen Aufruf machen, haben wir nämlich lange nicht mehr gemacht. Alle, die das hier hören, wir haben eine Telefonnummer, sprecht uns einfach Audiokommentare auf. Wenn ihr eigenes Equipment habt, schickt es uns als MP3 auf unsere E-Mail-Adresse oder auf Signal oder sonst irgendwo oder als Telegram-Nachricht. Wir freuen uns. Bitte alle Audionachrichten schicken.
Ja.
Das ist unser Glück. Und hier ist der Jingle für die nächste Rubrik.
Ja, was war denn die nächste Runde?
Der Joscha hat so deep in Januar-Jingles sind
das. Nee, überhaupt nicht. Ich bin leicht, ich hab's mit der Melancholie in der Musik irgendwie. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung.
Wir kommen zum Rubrik. Der Zufallspodcast. Wir haben das letzte Mal einen Podcast mit einem komplizierten Zufallsalgorithmus ausgesucht, um ihn uns dann alle drei anzuhören und jetzt zu besprechen. Welchen Podcast haben wir gehört?
Stuart. Ja. Das steht für Steve und Eduard.
Ah. Ja.
Und die Folge hieß wie? Sag mal, wie die Folge hieß?
Catcalling ist kein Kompliment.
Und wer hat sich aufgrund des Titels und des eigentlichen Inhalts betrogen gefühlt? Bitte Handzeichen nach oben. Ja, alle drei Nele. Es ging gar nicht mehr. Also ganz kurz, sie haben ganz kurz Catcalling erwähnt. Eine Minute, der Rest war ein Laber-Podcast. Ich habe ein feministisches Manifest erwartet. Eine Sprachrede für die Emanzipation der Frau und des Mannes und das Leben im 21. Jahrhundert. Und dabei war es ein Laber-Podcast, wo ganz kurz Catcalling vorkam.
Okay,
ich fühle mich betrogen.
Übertreiben wir es nicht, aber ich hätte auch erwartet, dass bei 20 Minuten dann zumindest die Hälfte es darum geht und nicht um das, was sie gemacht haben und was für ein Messerblock Dings hat, auch wenn das bei uns vielleicht gar nicht mal unbedingt anders ist, hätte ich das in so einem 20-Minuten-Content doch erwartet. Also ich glaube, es waren ja
ich
wirklich
finde unsere Folge
5 Minuten von 5 von 20.
Unsere Folge sollte diesmal heißen Catcalling ist kein Calling mehr.
Stimmt eigentlich.
Ja, ich möchte gerne noch ein bisschen mehr Kontext geben. Also dieser Podcast, der beschreibt sich selbst folgendermaßen. Witzige Geschichten aus dem Leben zweier Freunde aus Grundschuljahren, die einfach mal Ja sagen. Über den Ernst des Lebens bis hin zur spaßigen Popkultur wird schmunzelnd auf die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft geschaut. Und für mich klingt das schon 100 Pro nach Laber-Podcast. Deswegen war ich gar nicht so überrascht, dass da so viel Laber-Podcast-Content drin ist. Aber ich würde euch total zustimmen, dass der eigentliche Inhalt dann einfach, das ist einfach die falsche Gewichtung. Dann soll man die Folge halt nicht so nennen, wenn es eigentlich nicht darum geht. So, die Folgen dauern 30 bis 90 Minuten. Und ich tue mich ein bisschen schwer, die Kritik, die ich habe, wirklich so auszudrücken, wie ich das gern würde, weil ich sehe natürlich auch, dass die irgendwie total jung sind und dass das für die wahrscheinlich einfach so ein Spaßprojekt ist. Und deswegen
hau drauf.
Wenn die sich googeln, dann finden die das, dass wir das hier besprechen. Und ich will einfach niemanden hier irgendwie entmutigen, das so weiterzumachen. Aber es gibt, glaube ich, Dinge, die kann man verbessern. So.
Inhaltlich?
Auch was die Audioqualität angeht. Also ich finde die Audioqualität sehr verbesserungswürdig. Es gab viel Hintergrundrauschen. Ich habe es nicht auf Kopfhörern gehört, deswegen wäre es da wahrscheinlich noch ein bisschen schlimmer gewesen.
Ja, darf ich dazu was sagen? Die sind ja auch bei Podigy. Und ich fand es auch, ich habe es ja auch gehört und dachte, das ist durch Euphonic gegangen, war trotzdem noch so rauschig. Also ist mir
irgendwann
auch
hört's halt auf, die Audioqualität. Irgendwann macht auch Euphonic nichts mehr.
Genau. Was ich positiv finde, ist ihr Instagram-Auftritt. Da geben sie sich schon Mühe. Das finde ich, da kann sich so mancher Podcast was von abschneiden. Ja, aber prinzipiell, dass das Thema der Sendung erst nach 20 Minuten kam, bei 30 Minuten Länge fand ich auch ziemlich schwach. Und das Gespräch, also Diskussion kann man ja das nicht nennen. Das Gespräch, was dann folgte, das war halt auch irgendwie, ja gut, da hat einer die Definition für Catcalling gegeben. Dann wurde sowas gesagt wie, ja, das ist ekelhaft und dumm, die Person fühlt sich belästigt und dann hat er noch erzählt, wie er auf das Thema aufmerksam wurde und damit hatte es sich so. Ne? Also das Thema wurde halt sehr oberflächlich behandelt, nur so auf dieser individuellen Ebene, nach dem Motto, naja, es gibt da halt so Männer, die machen das, also diese individuellen Männer, die sind das Problem. Das Problem wird nicht als strukturelles Problem eines patriarchalen Systems verstanden. Lass mich mal ganz kurz. Und da ist wieder so mein Gedanke, ja gut, die sind vielleicht noch ziemlich jung, die haben sich damit noch nicht so richtig auseinandergesetzt, aber sie haben halt auch nicht recherchiert. Und das hätte ich halt mir schon irgendwie erwartet, wenn sie diese Folge so nennen. So.
Ja, aber er hat ja schon so ein bisschen das Systemische im Prinzip mit dem Klassiker der Bauarbeiter, der vom Gerüst früher, als er
da
noch gearbeitet
hat. Nein, Joscha, das hat nichts mit dem System zu tun.
Ja, aber das ist ja quasi das metaphorische Beispiel dafür.
Ja, aber darum geht es ja nicht.
Ich will ja gar nicht bestreiten, dass es viel zu flach behandelt wurde. Das ist völlig klar. Ich habe
aber
nach den
sagt,
ersten 5 Minuten auch nicht mehr erwartet, tatsächlich. Eigentlich.
Genau, das ist halt das Ding. Wahrscheinlich habe ich auch, ich will aber trotzdem hier irgendwie Kritik äußern. Und wenn man sich schon so einem Thema annimmt und sagt, ja, das sind halt die Bauarbeiter. Wir sind das ja nicht. Wir sind ja die Guten. Das sind halt die bösen Männer, die sowas machen. Das ist halt völlig am Problem vorbei diskutiert. So.
Ich hätte einen Aufruf an die beiden, wenn die das hier hören. Und zwar vielleicht ihre junge männliche Sichtweise zu verlassen. Und an dich auch, Joscha, den Auftrag mit den Bauarbeitern. Und zwar spreche die ganze Zeit in dem Podcast davon, bei diesem Thema, dass Frauen sich belästigt fühlen. Man belästigt keine Frauen. Mhm. Und die Frage, die ich hätte an euch, mal in die umgekehrte Rolle reinzuversetzen, ob es wirklich eine Belästigung ist. Also ist Belästigung das richtige Wort? Oder was für Gefühle löst man bei Frauen eigentlich aus, wenn man ihnen dann die Röcke filmt, hinterher pfeift oder im Park hinterherläuft. Ist es wirklich, fühlen die Frauen da belästigt oder gibt es eigentlich ganz andere Gefühle und strukturelle Probleme, die dahinter liegen? So, das sind meine Hausaufgaben.
Du hast da offenbar Gedanken. Willst du die mit uns teilen? Würdest du das anders nennen?
Ja, weil die männliche Perspektive ist, also Männer haben ja Angst, wenn sie auf die Straße gehen, einfach vielleicht auf die Fresse zu kriegen oder in eine Diskussion verwickelt zu werden, wo sie denken, sie müssten sich prügeln und eine Bierflasche an den Kopf zu kriegen. Aber ich bin ja keine Frau, deshalb kann ich es auch nur, ne, versuchen, mich reinzusetzen. Aber ich, wenn mir permanent ein Rock gefilmt werden würde, ich davor Angst haben müsste, dann hätte ich keine, dann würde ich, das Belästigen ist nicht richtig Wort, dann fühle ich mich nicht irgendwie angegeben und denke, ey, was soll das? Sondern ich hätte, ja, ich hätte Angst. Ich könnte mich nicht im öffentlichen Raum bewegen, wie ich das als Mann kann. Und das finde ich da als Belästigung nicht das richtige Wort. Also ich kenne das halt von meiner Schwester, ne, die für die es völlig normal ist, wenn sie mit der U-Bahn fährt, dass sich Typen ihr zu nahe kommen, sich an ihr reiben oder zufällig berühren. Und das kenne ich als Mann halt nicht. Und deshalb kann ich da auch im Prinzip gar nicht mitreden, weil ich kenne die Situation gar nicht, was die mit einem macht. Aber ich finde, Belästigung macht das so ein bisschen klein, weil Belästigung ist so...
Weißt, was wäre so das Wort? Ich überlege gerade die ganze Zeit.
Also wenn es um sowas geht wie unter den Rock filmen und
das
so.
Das ist ja eigentlich schon fast Vergewaltigung für mich auf Missbrauch. Eine Art. Oder Missbrauch, genau.
Ja, weil das ist so eine krasse Objektifizierung, dass das für mich Missbrauch ist.
Ja.
Belästigung ist wahrscheinlich das Wort, was ich auch benutzt hätte, einfach aus Ermangelung eines anderen Wortes dafür.
Ich finde aber, im männlichen Kontext ist Belästigung sowas wie belästige mich nicht. Was willst du von mir? Das ist Belästigung, finde ich, wie man als Mann das Wort benutzt. Zumindest aus meiner Sozialisiertheit. Belästigung heißt, ey, mach mich nicht an, fass mich nicht an, lass mich in Ruhe, ich fühle mich von dich belästigt, geh aus meinem Gesichtskreis. Aber ich glaube, dass eben, wenn du sagst, das ist für dich Missbrauch, ist das eine andere Belästigung. Deshalb meine ich als Hausaufgabe quasi für uns alle, wie definieren Männer Belästigung, wie definieren Frauen Belästigung für sich als Wort? Ich glaube, wir haben eine unterschiedliche Wahrnehmung oder Vorstellung, was für uns dieses Wort bedeutet. Und dadurch sieht man auch das strukturelle Problem nicht. Dadurch kommst du zurück auf die Bauarbeiter, die das Problem sind, weil die belästigen ja die Frau. Wenn ich die nur mal zu lange anklotze in der Bahn oder ab und zu mal oder weiß ich, dann ist es keine Belästigung. Ist es aber doch. Weißt du, also weil man hat so verschiedene Kategorien.
Das
hat
er auch gesagt. Nö, das würde ich gar nicht so sagen. Ich meinte das am Anfang nur, dass sie zumindest das so angeteasert haben damit, dass es, also dieses Bild der Bauarbeiter ist ja dieses Klassische, was es schon immer gibt, dass da natürlich noch viel mehr reinspielt.
Genau, aber auch da gebe ich das Angucken, dass wir Männer,
ist natürlich
dass wir Männer da. Aber auf die abwälzen, weil wir Männer nicht verstehen, dass es, weil wir zählen uns nicht dazu. Und deshalb ist es nicht ein strukturelles Problem, sondern es gibt halt Verrückte und Bekloppte. Aber dadurch, dass wir nicht wissen, was Catcalling ist, sind wir Teil des Systems. Weißt du, was ich meine? Also so.
Aber wissen wir doch, oder nicht?
Ja, aber die beiden, einer war ja überrascht, der kann das Wort ja nicht und sagt, ach so, was gibt's? Es gibt Leute, die filmen Frauen unter den Rücken. Dabei ist das ein großes gesellschaftliches Problem.
Ja, ja.
Heimliche Überwachung ja auch. Kameras irgendwo aufzustellen, auf Frauenklos und die im Internet zu veröffentlichen, auf Pornoseiten. Es ist ja kein Randphänomen.
Ja.
Und man stolpert ja über solche Überwachungskameras, Videos auch, wenn du auf Pornhub unterwegs bist, zwangsläufig. Und dann zu wissen, aha, welches gesellschaftliche Problem steckt dahinter, ist was anderes, als zu denken, das sind nur die Bauarbeiter, die sowas machen.
Nee, ja, das stimmt. Ja, natürlich.
Ja,
ja. Ja.
Ich bin jetzt auch etwas rantig drauf.
Nee, ist doch gut. Ich gebe dir ja auch völlig recht. Du hast ja völlig recht, auf jeden Fall. Ich wollte sie ja nur
einen kleinen Schritt weiter gehen und die männliche Perspektive mal verlassen.
Ja, würdet ihr noch eine Folge hören von Stuart?
Nee, ich habe aus Versehen nämlich eine falsche angefangen erst und dachte, hä? Da ist nämlich, bei der letzten Folge ist nämlich irgendeine Frau zu Gast.
Ja, genau.
Da war ich erst drin, da ging es irgendwie um Dating-Plattformen und dann dachte ich mir irgendwann aber auch, nee, irgendwie war doch das was anderes, was wir hören sollten.
Also ich würde es auch nicht nochmal hören. Hat auf
jeden Fall seine Berechtigung, der Podcast, ne? Ich hatte nur...
Ja. Aber es ist halt prinzipiell keine Art von Podcast, die ich gern hören würde. Der hat mich sehr erinnert an Antenne Aluhut aus Folge 15, falls ihr euch daran noch erinnert. Das war ja auch so ein Laber-Podcast von so drei Freunden oder Brüdern, ich weiß es schon gar nicht mehr, die so eine ähnliche Ansprechhaltung hatten, fand ich. Ja. Also wie gesagt, ich will da jetzt auch nicht zu kritisch sein, weil ich glaube, die sind wirklich noch relativ jung. Andererseits können sie mal ein bisschen mehr in die Recherche investieren.
Ja.
Ich glaube, das ist mir aber zu streng, weil ich glaube, wir haben den Podcast ja gehört, weil wir dachten, es geht um ein Thema und haben uns darauf vorbereitet. Die haben wahrscheinlich die andere Herangehensweise, wir reden erstmal über irgendwas und gucken dann, was wird die Überschrift des Podcasts. So, das hat uns aber in die Falle gelockt.
Nee, aber sie haben doch hinterher irgendwas gesagt, so kommen wir jetzt mal zum Thema oder so, oder nicht?
Ja, ja, kommen wir zum Thema der Sendung. Ja.
Also ich glaube, die setzen sich schon das Thema. Ich bin oder halt immer am Überlegen, wenn es bei so einem, also ich weiß ja nicht, was die für eine Zielgruppe haben, also was für Leute das hören, wo ich ihm auch die Berechtigung dann wirklich zusprechen würde, wenn dadurch irgendwie ein paar, die das vorher, wie der eine ja zum Beispiel das Wort gar nicht kannten, dadurch dann auch durch so eine erstmal relativ oberflächliche Diskussion darauf aufmerksam werden und dann den Lila-Podcast dadurch hören. Wäre es eine ganz coole Sache.
Ja, aber komm mal ehrlich, wie wahrscheinlich ist das?
Das war jetzt natürlich bewusst übertrieben gesagt. Ja. Nein, aber zumindest dass selbst wenn sowas dazu führt, also ist ja besser, als würden sie nur sagen, es ist gut. Weißt du, was ich meine?
Ja, natürlich ist das besser als das. Und ist es immer... Nee, eigentlich will ich nicht sagen, dass das löblich ist, wenn Männer sich mit solchen Themen auseinandersetzen. Das sollte einfach selbstverständlich sein.
Ja, natürlich, gar keine Frage.
Aber das Ding ist halt, wenn du dir das anhörst und gar keinen Plan hast vom Thema, dann denkst du, ah ja, okay, das machen ja die Bauarbeiter. Ja, gut, dann ist das Thema ja gegessen.
Ja, stimmt, die gehen halt wirklich nur eigentlich aufs Hinterherpfeifen ein, ne? Wenn ich mich recht entsinne.
Ja, und auch ein bisschen unter Rock.
Oder irgendwas, er meinte irgendwas mit Viren von... Was ich noch nie, wo ich will, hat er nicht irgendwas gesagt, dass der Bauarbeiter vom Gerüst
ganz interessant, ja, die haben, der hat als Jugendlicher auf der Baustelle ausgeholfen und da haben die Kollegen immer Pferdegeräusche gemacht, wenn Frauen vorbeigelaufen sind. Also, Das fand ich das Spannendste, was natürlich dann auch Bauarbeiter gibt, weil er nämlich gesagt hat, und das war noch das Interessante, ich habe als Jugendlicher auch mitgemacht, heute schäme ich mich dafür. Aber er hat mit 16 eben selber auch diese Pferdegeräusche gemacht, war also Teil dieses Systems und hat sich daraus dann ja quasi inhaltlich etabliert. Das was aber gezeigt hat, fand ich schön als Konterpunkt da, dass er eben auch, wie schnell man Teil dieser Bauarbeiter-Szene werden kann.
Ja, ja, klar.
Von dieser, in Anführungsstrich.
Ja, und das tiefer liegende Problem ist ja einfach, dass selbst wenn man das nicht macht als Mann, ist man dennoch Teil des Systems, indem man als Mann profitiert davon.
Ja.
Und das ist eben genau ein Beispiel, woran sich das zeigt, wie Danny, du das gesagt hast, dass Frauen eben mit der Befürchtung durch die Stadt gehen, dass sowas passiert und zwar permanent. Und Männer haben einfach diese Sorge nicht und das nimmt super viel mentalen Load einfach weg, mit die Frauen oder weiblich gelesene Personen einfach mit sich rumtragen müssen. Ja, aber ich glaube, wir kommen jetzt auch ein bisschen vom Thema ab. Ich wollte das nur noch mal sagen.
Ja, nee, ist ja wichtig.
So, Danny, wir brauchen einen neuen Zufallspodcast.
Der Zufallspodcast wird ausgesucht durch eine künstliche Intelligenz. Die heißt diesmal Joscha. Und diese künstliche Intelligenz wird jetzt aus der Feed-Kuration eine Rubrik aussuchen. Und zwar nehmen wir heute die Kategorie beliebt. Wir gehören einen beliebten Podcast, dachte ich mal. Und zwar aus einer Sparte, die jetzt durch Zufall durch Joscha entscheiden wird. Sage bitte eine Zahl zwischen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Eine 3. Zahl zwischen 1 und 20, die es gibt.
3.
3 ist Comedy. Wir hören einen Comedy-Podcast.
Oh nee, bitte nicht Comedy.
Okay, Veto, neue Wahl. Veto. Jeder darf einmal Veto machen pro Folge.
Okay. Okay.
Möchtest du dein Veto einsetzen, Christiane?
Ja, ich setze mein Veto ein.
Okay, dann sag du bitte eine Zahl zwischen 1 und 20, die es gibt.
Ich? Jetzt?
Ja.
Du bist die neue künstliche Intelligenz.
15.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Gesellschaft und Kultur.
Sehr gut, das ist sehr breit.
Ja.
Okay, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Spalten. Sag bitte eine Zahl zwischen 1 und 5, Joscha, die es gibt.
2.
1, 2. Christiane, sage bitte eine Zahl zwischen 1, 2, 3, 4, 5, die es gibt.
4.
4. Und den Podcast, den wir hören, heißt Original Verkorkt Podcast. Vor allem geht es um Wein, um den lockeren Umgang damit. Ich probiere mit wechselnden Gästen Wein. Wir reden darüber und schweifen genüsslich ab. Im Wein am Sonntag wird wöchentlich ein besonderer Wein vorgestellt. Eine durchschnittliche Folge dauert 18 Minuten. Es sind 146 Folgen bisher erschienen. Wenn man alle Folgen am Stück hören will, hört man 3 Tage, 13 Stunden und 9 Minuten.
Wird er gesponsert von Palhuber und Söhne?
Können sich drauf verlassen. Schmeckt so wie der erste. Nein, wie der zweite. Das ist eben Qualität. Einer wieder andere. Und was spüren Sie auf der Zunge? So ein pelziges Gefühl.
Ja, welche mein Folge
Mann
haben wir denn?
Wissen, ob sie, mein Mann möchte wissen, ob sie nach der Hochzeit hier wohnen bleiben.
Sollten wir dann nicht so eine Weinfolge, also so ein der Wein der Woche hören und vielleicht die sogar trinken?
Ja, das wäre doch cool, oder? Dann können wir gleich mitdiskutieren, ob das wirklich stimmt, was sie sagen.
Das wäre doch ganz lustig eigentlich.
Guck ich mir die Folgen durch, ob es irgendwas kriegt. Ich guck mal durch, ob es was gibt, was wir bei uns im Weinhandel kriegen. In einfach, ob ich irgendwas finde ad hoc, was ich kenne. Wahrscheinlich ist alles so Verrücktheiten.
Meinst du, das ist nur so, also man müsste jetzt ja auch nicht irgendwie eine, wenn es jetzt so 17, nur so 70, 80 Euro Flaschen sind, dann können wir uns das nochmal überlegen.
Ja. Nee, ich glaube, es sind eher besonders, also hier Folge 126, ein Riesling aus einem Weinbergsbiotop im Elsass. Ich glaube nicht, dass
das... Ach so, das ist dann eher sowas, was du dann auch nicht kriegst.
Hm. Aber hier Rheinhessen, Christoph Bart, Weingut, da könnte was sein.
Aber wenn das wirklich nur so exotische Weine sind, ist natürlich auch die Frage, wo ist da der Mehrwert für diesen Podcast, wenn man an die Weine nicht rankommt. Deswegen denke ich schon, dass da Weine besprochen werden, die man auch potenziell sich kaufen kann, oder? Aber ich kenne mich mit Wein null aus.
Nee, ich auch. Also nur so, ich kaufe mir halt immer mal so eine Flasche und trinke die dann.
Trinkt ihr Vin Naturel? Also so.
Ach so, diese... Ja.
Ungefilterten Bio-Sachen.
Ja.
Ah, super. Ah, ich habe was. Hab Folge 108. Würde ich gerne hören mit euch.
Mein Lieblingswein. 108?
Tobias Knewitz aus Rheinhessen. Da war ich schon mal.
Das ist dein Lieblingswein?
Den Wein kriegt man in jedem größeren Weinhandel.
Okay. Schade, hier steht gar nicht dabei, wie viel der Wein kostet. Bei vielen Folgen haben sie es dazu geschrieben. Den Sanctissimus 2016 in der Kellerei St. Pauls findet ihr bei Blablabla für 92 Euro. Aber den du vorgeschlagen hast, der ist ein bisschen günstiger.
Ja, Tobias Knewitz Riesling kriegst du ab 8,90 Euro.
Ja, das kann
ich. Guck mal, ob ihr den kriegt, sonst schicke ich euch jeweils eine Flasche. Guck mal.
Nee, brauchst du
nicht. Weil bei uns gibt es
Schick einfach nur den Link für genau den Wein, den wir kaufen sollen.
Danke. Was sollen wir denn trinken? Schön Riesling. Ich glaube, der macht mal
Wein. Ich kenne mich nicht aus. Ich weiß nicht
mehr, was Riesling ist gut.
Okay. Gut. Sehr gut.
Weißer Wein.
Weiß ist gut.
Ja.
Schön. Cool. Damit haben wir die Kategorie.
Das ist ja mal lustig.
Ich freue mich.
Ah, die trinken wir dann auch bei der nächsten Folge, ne? Die Flasche.
Ja, genau, ja.
Während der Folge. Ja.
Und am Ende muss die alle sein. Oh.
So sieht's aus.
Also, ich frage jetzt einen in die Runde. Joscha, hast du einen Podcast, den du vorstellen möchtest?
Jein. Nö, Christiane, eigentlich nicht.
Hast du einen Podcast, den du vorstellen möchtest?
Nein, ich habe keinen mitgebracht.
Danny, hast du einen Podcast, den du vorstellen möchtest? Nein, ich habe keinen mitgebracht, weil ich dachte, die Sendung ist eh schon so lange und dann ist schon um 11. Ja, und deshalb würde ich vorschlagen, warum nicht einfach aufhören? Wir sind schon über 3 Stunden. Und das nächste Mal gibt es wieder Podcast-Vorstellungen.
Machen wir heute mal ohne, ne?
Ja, Malik hat doch auch einiges genannt. Da haben die Hörer noch erstmal einiges zu hören. Ne?
Ja.
Und die Folge mit Dirk, also von Dirk mit Christian, sehr hörenswert, solltet ihr auf jeden Fall euch mal geben. Wenn ihr euch für Podcasts interessiert, wovon ich ausgehen würde.
Ja. Dann war's das, ne?
Dann war's das.
Aber mein neues Delay.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Schmeißt uns schön mit Delay-Musik raus, ja?
Das ist cool, ne? Das kann so Granularzeug machen. Ja, nee. Ja, weiß ich gar nicht. Ich hab, ja. Ich überlege mir was mit Musik. Ja. Tschüss.
Tschüss. Tschö.
Auf Wiedersehen. Thank you.
Thank you.